Willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Hörnli 47 und oh, wenn ich jetzt hier gerade am Sam mit den Augen schaue, dann sehe ich einen doppelten Augenreiber. Ist da der Auswärtsspiel in GC, wo noch ein bisschen anhängt?
Das war der Konzentrationsaugenreiber.
Ah, das ist okay,
gut. Selbstverständlich.
Und nicht das Auswärtsspiel in GC, wo noch ein bisschen zecht.
Unter Umständen hat er Spuren hinterlassen.
Scheuche Spuren. Ja, wir sind die Hälfte eigentlich von dem Tag haben wir miteinander verbracht. Ab der Halbzeit bis St. Gallen sind wir beieinander gewesen und ist dann also schon noch fast ein bisschen feuchtfröhlich geworden.
Ja, auf dem Heimweg haben wir auch ein bisschen Grund zum Feiern gehabt gestern.
Hey, ja.
Da haben wir uns auch nicht nehmen lassen.
Nein,
und ich glaube, es ist ganz vielen anderen Leuten auch ein bisschen so gegangen, wo wahrscheinlich heute die meisten schon Ferien haben. Und die letzten zwei Tage vor der Weihnacht hast du ja meistens dann auch nicht so viel Programm, außer noch durch die Stadt säckeln und die letzten 16 Geschenke posten.
Redest du da gerade von mir? Vielleicht.
Vielleicht.
Sehr
sicher sogar. Darum haben wir dann gestern aus dem Sonntag und Samstag gemacht.
Wer ich noch möchte grüßen an dieser Stelle, ist der eine Herr im Nichtraucherwagen, wo wir gehockt sind miteinander, wo alle drei Minuten wieder mal ein richtig kräftiges Auswärtsig! Gefolgt von einem kollektiven vor sich gegeben hat, weil ich glaube, der hat mich bis in den Schlaf hinein begleitet.
Schade!
Ja, wirklich schade. Also liebe Grüße an ihn. Liebe Grüße! Und die irgendwie sind da außen wirklich ein paar ganz verrückte Keiben und Keibinnen, die uns einmal so, wenn wir um Mitternacht kommen, vom Montag auf den Dienstag, und am Eis, wo wir noch schnell reinschauen, weil die Folge haben wir selber vielleicht noch schnell reinlassen oder so, ob da technisch auch alles funktioniert hat, dann sehe ich mal irgendwas zwischen 200 und 300 Leuten, die diese Folge schon angefangen haben, streamen. Und ihr seid ja schon Hörnli der allerersten Stunde, darf man wortwörtlich so sagen. Also das ist schon verrückt. Ich würde die einfach auch mal einen speziellen Gruß ausrichten.
Fantastisch, ja, wirklich wild. Ich weiss nicht, ob da irgendetwas mit chronischen Schlafstörungen vielleicht irgendwie im Zusammenhang hängt. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, dass wir heute die Nachtstunde versüßen dürfen. Aber so das Commitment zum dort schon reinlassen ist wirklich verrückt.
Nachthörnlis.
Wir schätzen natürlich alle Leute, die regelmäßig unsere Folgen hören. Aber wenn du es in der Stunde von 12 bis 1, kurz nach Mitternacht machst, dann hast du schon einen speziellen Platz in unserem Herzen verdient.
Das wären wahrscheinlich die bei einem Konzert würden übernachten, bevor man ins Hallenstadion rein darf. Taylor Swift, Zelt aufstellen. Das nachher Front Row könntest du.
Das wären die, ja.
Das wären dann die, oder?
Vielleicht nicht ganz so fanatisch. Nein. Ich glaube auch nicht, dass die einmal quer durch den Globus durchfliegen, um ein Hörnli zu hören, weil im Vergleich zu einem Taylor Swift-Konzert ist Hörnli überall verfügbar.
Ja, so
und
ist es.
Und kostet auch nicht 250 Stutz.
Genau. Darum haben wir ja immer wieder mal jemanden, der uns schickt, ich bin gerade in Suriname und ein anderer ist gerade in Bhutan. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn er uns irgendwelche Einsendungen auch schickt, von wo dass er uns gerade zulässt, da beruhigt uns in einer Saison, wo wir nicht international spielen, ungemein.
Es gibt ja die Liste mit Ländern, wo überall schon gehörnet worden ist. Die wird immer länger. Also ich glaube, wenn jetzt mittlerweile der Erste oder die Erste in einem gewissen Land sein, dann musst du schon echt kreativ werden. Wer das regelmäßig schafft, ist wahrscheinlich der Michi Heb.
Ja gut, der ist jetzt...
Der sagt es mir dann auch immer.
Ja, genau. Ja, nur. Du, aber jetzt fertig da mit dieser Selbstbeweihräucherung. Ich möchte genau ins Gegenteil rein. Ich möchte eine harsche Kritik an uns selber äußern. Der gottverdammte Voodoo-Fluch, legst du den Zauber hinten rausgegangen?
Die Mission ist furchtbar gescheitert. Haben wir den Fabio Lander das Gast gehabt, haben da grossartig einen rausgepersonnt, dass sich der die Schuster verletzen soll. Der Bogen kommt retour, und wie sagt man, der Boomerang kommt nicht zurück. Den Bogen haben wir überspannt, das wollte ich sagen. Resultat, Nesiri, Kreuzbandriss.
Es ist natürlich schon ganz viel Aberglaube mit dabei da bei uns, aber zu 100% habe ich mir das gleich gedacht. Ich habe schon dort in der Folge mit dem Fabio Landa gedacht, ui, wenn sich da nur nicht recht in irgendeiner Form. Jetzt ist das passiert, Beha Nesiri, Kreuzbandriss, einen Tag nachdem, dass er bei uns war, vor einer Woche. Entsprechend, boah, also zuerst einfach mal die allerliebsten, besten Genesungswünsche an BH. Mhm. Und auch wenn wir nur eine Promille-Schuld haben an dem Kreuzbandriss, den wir uns wahrscheinlich selber machen, dann würden wir uns wahrscheinlich am liebsten unter der Bettdecke umdrehen und gerne nie mehr aufstehen. Eine ganze Woche lang nicht. Aber wenn wir jetzt den Fokus auf die Verletzung möchten legen vom BH Nesiri, ist natürlich schon ultra bitter.
Hey, ja, ich habe mich letztens gefragt, oder ich habe mit einem Kollegen noch die Unterhaltung gehabt, wieso dass es immer die Spieler trifft, die gefühlt gerade am wichtigsten sind. Es gibt ja dann selten irgendeinen Ersatzstürmer oder so, der reinkommt und sich das Kreuzband reißt, sondern es sind einfach immer die Leistungsträger. Ich weiß nicht, ob man das einfach so wahrnimmt, so aus einer subjektiven Perspektive. Aber ja, ist natürlich unfassbar bitter für ihn, für den FC St. Gallen, für die Mannschaft, für das Kollektiv. Und ja, also ich glaube, wir können einfach nicht mehr als gute Besserung wünschen.
Und hoffen, dass er möglichst schnell wieder zurück auf dem Platz steht. Habe ich aber irgendwie nicht Angst beim BH Nesiri, dass jetzt bei ihm das einen riesen Bruch gegeben hat. Weil, ich meine, er hat so ein krasses Mindset, das er auch bei uns am Tisch, am Stammtisch erzählt hat. Also wirklich beeindruckend gewesen. Und darum bin ich überzeugt, dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz wird stehen. Mit schnellstmöglich meinen wir, dass in Form von, hoffentlich, wie es dann eben auch in der Medienmitteilung gestanden ist, von diesen einigen Monaten. Ist schon ein dehnbarer Begriff. Aber ich hoffe, es sind lieber 4 wie 8. Vielleicht so kann man das abrunden. Alles Gute, BH, von unserer Seite. Und dann haben wir den ersten Teil der Kritik haben wir hinter uns.
Check.
Sind aber nicht die angenehmsten Geschichten, aber wir haben noch mehr Kritik müssen einstecken. Es haben uns einige Leute geschrieben, wieso dass wir vor einer Woche nicht thematisiert haben, was da in Thun auswärts passiert ist. Vor allem glaube die Sachbeschädigungen im Extrazug. In erster Linie haben wir einen Gast mit dem BH und in zweiter Linie sind noch viele Details zu diesen Thematiken auch erst im Nachgang rausgekommen.
Die Geschichte hat sich auch erst so ab Mittwoch oder so letzte Woche dann angefangen medial aufzuschaukeln. Ich glaube, am Montag vor einer Woche war das alles noch relativ frisch gewesen. Habe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, da kann man schon auch gewisse weitere Selbstkritik üben. Mindestens gleich viel Kritik oder noch viel mehr Kritik geht halt einfach an die betroffenen Personen oder verantwortlichen Personen, weil eine Sachbeschädigung im Extrazug im Wert von über 100'000 Franken ist absolut inakzeptabel und es ist einfach ein No-Go.
Ja, und eigentlich auch nicht entschuldbar. Also,
null.
Es ist einfach
nicht.
Ja, der Extrazug hat wahrscheinlich noch niemandem etwas zu leid tun und wir sind alle darauf angewiesen, wo regelmäßig auch an die Auswärtsspiele vom FC St. Gallen gehen. Und die SBB kommt einfach ihre Transportpflicht nach. Ich glaube, wenn sie dürfen wählen, hätten wir gerne einen Zug. Mit Blick auf Deutschland, dort müssen ja viele mit Bussen oder Autos ans Spiel oder mit Regelzügen, weil es gar kein Sonderzug gibt. Also wir haben da einen gewissen Luxus und darum ist es absolut null nachvollziehbar, wie es zu so Sachbeschädigungen kann kommen, gerade mit dem Hinblick, dass du noch gewonnen hast in Thun. Du hast den Spitzenkampf gewonnen in einer total guten Phase. Darum, nicht gut. Nicht gut ist falsch gesagt. Ist miserabel.
Scheiße.
Schlecht. Punkt.
Ja, fertig.
Gehen wir zu schöneren Sachen über.
Letzten Samstag.
Oder? Ja, machen wir dort.
St. Gallen für dich.
Ja.
Samstagnachmittag, Dachverband, Organisation zusammen. Also nein, nur der Dachverband, oder? Mit dem FC St. Gallen, weißt du?
Ja, wahrscheinlich.
Also es ist sicher der Dachverband, der federführend war.
Irgendjemand vom FC St. Gallen hat müssen die Türen aufmachen.
Und unterschreiben. Autogramm unterschreiben. Nein, wir haben ja St. Gallen für dich schon zweimal thematisiert in den letzten beiden Folgen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr weiter darauf eingehen, was das da gegangen ist. Für alle, die dabei sind, die haben es gesehen. Es war eine wahnsinnig runde Geschichte gewesen. Am Nachmittag bestes Winterwetter im Stadion mit Autogrammstunde mit Kindersingen, mit Remo Pfarrer, Live-Auftritt. Und das ist ein fantastischer Event, so wie es von uns aussieht. Ich habe leider selber nicht können dort sein, wegen anderen Verpflichtungen. Aber wenn dann am Schluss ein volles A zusammen mit einem Kinderchor, der auf dem Platz steht...
Mit einem vollen Kinderchor?
Ein volles A zusammen mit einem Kinderchor. ich hoffe, der Kinderchor war nicht voll gewesen. Nein, aber wenn dann zusammen eine Mischung aus Weihnachtsliedli und Espenblockliedli gesungen wird, dann geht mir das Herz auf.
Ja, das ist einfach herzig.
Das ist fantastisch.
Ja, wirklich... romantisch trifft es eigentlich fast so ein bisschen.
Ja, dann hat es noch ein paar Weihnachtsbäume auf dem Platz gehabt. Es war schön eingerichtet gewesen und es hat einfach... Also das ist sehr eine runde Sache, das ist ein fantastisches Event. Ich hoffe, dass auch ganz, ganz viele Spenden zusammenkommen. Das ist ja eigentlich auch der Grund gewesen, dass man das Event so veranstaltet hat. Ich bin da aber guter Dinge, weil spätestens nach Trüglewi wird da gewintert.
Ja, wir hoffen es. Ich glaube, das könnte so ein Pflicht-Event für alle St. Gallen-Fans werden, auch in den kommenden Jahren. Hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden, da zusammenstehen. Und ja, ich kann es nicht mehr besser sagen, sehr, sehr eine runde Geschichte. Und
gerne mehr davon. Uns,
genau,
sind wieder kreativ. Ich finde so kreative Projekte finde ich fantastisch. Und das ist eine absolute Bereicherung für die Fanlandschaft.
Grossartig. Und da sind wir ja schon, wir sind schon fast ein bisschen in einem Rückblick. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, vor allem die negativen. Ich habe mal noch schnell so als Auflockerung etwas, was ich gesehen habe beim englischen Derby Sunderland gegen Newcastle. Sam, das ist wirklich ein geiles Derby. Ich habe das Spiel oder mit Granit Xhaka noch ein bisschen reingeschaut. Das ist wirklich sehr intensiv. In England ist es dann auch so, dass jede Grätsche oder jedes Tackling, das irgendwie funktioniert hat, wird bejubelt wie ein Goal. Mhm. Da zeichnet ja die englische Fankultur schon ein bisschen aus. Und dann hast du schon grosse Displays, grosse Bildschirme in diesen Stadien. Und dann hast du das Logo von der Heimmannschaft und das Logo von der Gästemannschaft. Mhm. Aber nicht in dem Derby. In dem Derby ist es so gewesen, dass Sunderland einfach nur Visitors angeschrieben hat.
Nein.
Das wäre auch mal etwas, da können wir St. Gallen bei meinem Gegner von unserer Wahl einmal könnte machen. Das ist einfach ein kleiner Gag. Der tut niemandem weh. Dann steht dort einfach das prunkvolle Logo vom FC St. Gallen und nebenan steht Visitors.
Das ist stark. Das ist wirklich stark. Ich finde, es geht bei uns aber im Fall schon ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Weil du musst dir mal achten, dass bei uns Gäste-Logos das nicht mehr grün-weiss.
Stimmt, ja, das stimmt.
Und wenn
ja,
es
so grün hinterlegt und dann ist es mit der weißen...
Das weiße ist eine Strichzeichnung, die dann auf grünem Hintergrund ist. Und das ist ja dann oftmals, das sind ja nicht annähernd die Originalfarben von diesem Logo. Hand umgekehrt, wenn wir in Basel sind, nagle mich nicht auf Basel fest, aber wenn wir in Basel sind, ist dort das Basel-Logo und neben da unser richtiges St. Gallen-Logo.
Ja, stimmt.
Und dann ist da dort grün-weiß.
Stimmt, also wie sieht das, wäre noch, wir sind
da wär noch richtigen Weg. Aber wir sind schon auf einem guten Weg zu dem.
Ja, guter Punkt. Aber ist mir aufgefallen, ich denke, ja, den muss ich jetzt hier noch bringen.
Shithousery in England, finde ich, kann man sich auch grundsätzlich noch ein bisschen Scheibe davon abstehen.
Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt fangen wir ein bisschen an, über Fußball reden.
Tja, 13 noch. Minuten gegangen, hä? Heieiei.
Nicht über Fußball, wir fangen an, über unansehnlichen Kackfußball reden.
Der hat's dir angetan, gell?
Ja, hat mich wirklich richtig, richtig... Wow. Genervt, triggert.
Beides? Willst du nämlich seit 2 Wochen oder 4 Wochen?
Nein, ich glaube, wenn ist das letzte Mal? Nein, das
vor 2 Wochen?
Nein, vor einer Woche.
Letzte Folge, ja, genau.
Genau.
Aber du redest da, also du hast mit mir, mit dem BH haben wir darüber geschwätzt. Wir haben beim SIA-Spiel, wo wir neben dem Stefan Kreis vom Blick gesessen sind, haben wir über das Thema geschwätzt. Wir haben gestern auf dem Highway darüber geschwätzt und heute am Montag. Wie ist es wieder führen? Ich glaube, der Stachel, den Florian Ratz dir da gesetzt hat, der sitzt tief.
Boah, es hat mich einfach genervt, weil...
Also ja.
Es hat mich genervt, weil ich sehe in dieser Liga nicht eine einzige Mannschaft, die ich sehe, konstant besseren Fußball spielen.
Er sagt nicht schlecht. Er sagt unansehnlicher Kackfußball.
Ja, aber gut, dann tun wir es so, sage ich. Ich sehe keine Mannschaft, die in dieser Hinrunde bis jetzt konstant ansehnlicheren Kackfußball gespielt hat.
Wir sind halt auch eine Gurkenliga.
Ja, wir sind halt eine Gurkenliga, aber darum finde ich, grundsätzlich sind wir in dieser Folge von dem Podcast schlecht weggekommen, weil Das Resultat geben uns auch recht. Man kann auch sagen, dass das Spiel in Thun, dass das, ja, dass das einfach ein Knorz ist, wo du nicht gewonnen hast. Da bin ich auch einverstanden. Aber ich finde, wir haben schon ein Match gehabt in der Hinrunde, wo wir richtig gut geshootet haben. GC, Vinti, wo zweimal fünf Kehrenschüsse ist.
Zweite Halbzeit gegen Sion.
Also, ja, gut, das ist jetzt halt nach der Erfolg gewesen. Auch gestern übrigens finde ich, da im letzten Grund, das war durchaus ansehnlich zum Zuschauen. Wir haben so viele Top-Chancen. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Darum ja, bin ich einfach nicht damit. Also, dann müsst ihr einfach konsequenterweise sagen, dass die ganze Liga unansehnlichen Kackfußball spielt. Weil ich wirklich nicht sehe, welche Mannschaft jetzt da massiv ansehnlicher wir spielen wie St. Gallen.
Schlussendlich ist mir die Art von Kritik eben recht egal. Weil solange wir oder die Mannschaft mit dem, nennen wir es, unansehnlichen Kackfußball auf dem zweiten Tabellenrang ist, ist mir egal, was irgendwelche anderen Medienhäuser eigentlich darüber berichten.
Ja.
Ich finde, der Erfolg gibt ja dann dem Team schon auch einfach recht. Und die Tabelle ist letztendlich so der grösste Indikator für Erfolg oder Nicht-Erfolg. Aus dem Grund, also ich verstehe, dass die anschießt, aber oder dass die nervt. Ich sehe es dir auch an. Jetzt gerade in dem Moment. Aber kannst du auch einfach ein bisschen abprallen lassen, oder?
Ja, ich. Das wird die Mannschaft auch machen. Ich als Fan muss das zum Glück nicht. Und ich finde, es vergiftet einfach so ein bisschen die Stimmung. So, eigentlich interpretiere ich die Aussage eigentlich auch rein, dass es einfach nicht verdient ist, dass St. Gallen auf dem Rang steht. Und das ist vielleicht auch das, wo mich dann so ein bisschen triggert. Ja, also wir reden ja eigentlich wie? Wir reden jetzt dieser Mannschaft einfach ab. Ja, sie sind Zweite, aber halt mit unansehnlichem Kackfußball. So, weißt du, was ich meine? Es ist nicht die Würdigung von der Leistung, dass wir auf Platz 2 stehen, sondern es ist das große Aber, wo eigentlich mehr Stellenwert überkommt, wie die tatsächlich erbrachte Leistung. Und ja, es gibt ja in St. Gallen Stimmen, die finden, wir spielen keinen guten Fußball und ja, wir sind nur Rang 2, aber ja, nur mit viel Glück. Und das, finde ich, wird wie dieser Mannschaft und ganz vielem nicht gerecht, wo die Mannschaft bis jetzt in dem halben Jahr geleistet hat. Und darum möchte ich mir ja auch so dagegen wehren. Und darum habe ich es jetzt auch heute nochmal gebracht. Aber zu dieser grundsätzlichen Analyse können wir vielleicht noch ein bisschen später heute. Wir schauen jetzt zuerst mal nochmal zurück.
Wenn du dich wieder beruhigt hast.
Total ist beruhigt.
Es ist Duss. Es ist Duss. Wunderbar. Dann kommen wir retten auf den letzten Dienstag. Sion-Spiel. Müssen wir ja, also die Resultate und Zusammenfassung haben wir gesehen, müssen wir jetzt auch nicht wahnsinnig gross drauf eingehen. Es gibt einfach so ein paar Punkte, die da schon spannend sind. Zum einen, Niki, den Match haben wir auch zusammen geschaut und dann ist dort der Sion schon 1-0 Führung gegangen und dann kommt das 1-1 von Balde. Ich springe gerade mal dort rein, oder? Und das 1-1 von Balde und dann ist da ja wieder so eine unansehnliche Wahrsituation gewesen. Wo wir, ja, zum Wahr kommen wir, glaube ich, nachher. Die büchseln wir noch schnell zu, weil dein unansehnlicher Kackfußball ist mein, wa?
Oh, gespannt.
Nein, und dann zählt ja dann der Goal. Und dann hast du gesagt, wenn der Balde, wenn er onside ist, frisst ihn besser. Hast du mir dort gesagt. Und darum würde ich jetzt da eigentlich einfach noch schnell sagen, hey, du hast mega Glück gehabt, du musst den besser nicht fressen. Weil es offside oder onside ist wie irrelevant, weil der Ball ist ja höchstwahrscheinlich vom Gegner kommen und darum hast du dich einfach wirklich so das allerletzte Hintertürli hast du dich können jetzt da rausschmuggeln und ja, musst halt auch den Besen nicht fressen.
Ja, bin ich wirklich froh. Ich habe ja nicht gejubelt beim 1-1, weil ich so das Gefühl hatte, aus meiner Sitzposition, die ich dort hatte, das Gefühl gehabt, das ist abseits, so grundsätzlich einmal. Aber ja, ich habe natürlich nicht auf der Rechnung gehabt, dass der Ball noch von einem anderen, von einem Gegenspieler kommt. Darum, ja, Balde eh grossartig, was der da kickt in der letzten...
Absolut, wie Winterform hätte.
Ja, also wirklich, als würde er sich am wohlsten fühlen bei irgendwie 0 Grad und wenn es wirklich so easy
0 Grad ist. Durchzug im letzten.
Ja, das ist wirklich krass. Also der ist wahnsinnig. Ein guter Freund hat mir geschrieben, irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn.
Da trifft es recht gut.
Ja, manchmal Wahnsinn, wenn er dann halt im Abseits steht und man das Gefühl hat, Kopf hebt die Linie einfach im Griff. Und das Genie dann, wenn er irgendwie den Gauli einfach mal schnell tunnelt und es nachher einfach noch schnell allein macht. Aber ja, das war natürlich dann auch wichtig, dass das Goal zählt hat in dem Match. Gleichzeitig, und vielleicht müssen wir jetzt über die wahre Geschichte, machen wir gerade jetzt schnell auf, wenn es darum geht, wir haben ja den Job in den Schwein gehabt, dass wir nicht noch einen Penalty bekommen dort zum 0-2, weil da hat sicher spielentscheidende Charakter gehabt, dass der Lukas Fähnrich dort den Mut gehabt hat, um den Penalty nicht zu geben, wo der Nesiri ja, potenzielle Verursacher gewesen wäre.
Leichter Zupfer ist ja sicher vorhanden gewesen, der ist ja erkennbar in der Wiederholung. Der Schiedsrichter sagt ja, glaube ich, der Stürmer Nivo Kasi ist es, glaube ich, oder? Sei ja schon in Schräglage gewesen, bevor er gezupft worden ist. Finde ich grosszügige Auslegung. Aber ich finde es auch so mutig, wie du auch gesagt hast, dass der Schiedsrichter rausgeht, sich das anschaut und der VAR überstimmt. Weil in dem Moment, wo du etwas pfeifst, dann sagt dir jemand auf so, hey, grober Fehlentscheid. Dann rausgehen, mit dem Vorwissen und sagen, nein, ich finde, es ist kein grober Fehlentscheid, ich bleibe bei meinem Entscheid. Braucht schon einen gewissen Mut und den sieht man nicht so oft.
Und wir haben ja noch über die Statistik geredet.
Deine.
Meine eigene Statistik, meine Gefühlsstatistik, die sagt, dass in 95 von 100 Fällen, wenn der Schiri rausgeholt wird in der Schweiz, gibt es dann nachher einfach da, was der VAR will. Mhm. Aber in Deutschland sind es noch 83%. Vielleicht sind es auch noch 85% vor einer Woche.
Hey, aber meine Kritik am VAR gilt auch einfach nicht einmal der Richtigkeit der Entscheid.
Sondern
der Tour, wo die Entscheid und die Überprüfung einfach in den letzten zwei Wochen wieder mit sich gezogen haben. Also da ist jetzt bei dem Nesiri-Penalty, das Spiel läuft, es ist die Aktion im Strafraum, es beschwert sich niemand auf dem Feld, dass da ein potenzieller Penalty war, der Ball läuft weiter hin und her, bei einer Minute später gibt es einen Einwurf, plötzlich greift sich der Schiedsrichter was an. Weißt du nicht, um was es geht? Fußballfans im Stadion sind meiner Meinung nach in dieser Situation absolut benachteiligt, weil auf dem Sofa zu Hause hast du 25'000 Fernsehbilder, die kannst abzapfen. In unseren Stadien schaffen wir es nicht einmal, zum Einblenden, was denn überhaupt das Problem war. Da hat einfach Potential Penalty Review. Dann geht der Schiedsrichter irgendwann nach 3 Minuten nach so lange geht er raus, schaut sich dann einmal lang und breit an. In dem Moment schafft man es nicht einmal, zum Bild, das der Schiedsrichter hat, auf die Leinwand im Stadion irgendwie zu projizieren, was auch einfach eine gewisse Transparenz schaffen wird. Dann entscheidet er sich gegen Penalty. Und die 15'500 Leute, die man dort im Stadion kennt, die nicht die Möglichkeit hatten, um auf dem Handy die Szene anzuschauen, die haben am Abend daheim bei Sportpanorama dann herausgefunden, wo das gegangen ist. Und das finde ich schon höchst unglücklich. Und wie lange es geht, das ist der zweite Punkt, finde ich, die Entscheidung müssen auch einfach früher gefällt werden. Wir nehmen den IBGC dort am letzten Mittwoch. Dort ist er einmal 7 Minuten draussen, bis er dann auf Penalty oder nicht Penalty entscheidet. Und das muss doch einfach ein bisschen schneller gehen. Das kann es doch nicht sein.
Ja, einverstanden. Ich kann gerne zu viel dagegen argumentieren oder so, dass wir jetzt da eine grosse Debatte über das hätten. Das muss schneller gehen. Es muss transparenter werden. Bei IBGC habe ich gefunden, die VAR Eingriffe, grundsätzlich sind sie ja berechtigt.
Oder? Alle.
Die kannst du alle irgendwie geben. Aber es geht hurenlang noch die Szene quasi mit Abseits und nachher gibt es Penalty wegen irgendwie Handspiel, aber er kommt wieder aufs Abseits zurück. Also, das kann wirklich nicht. Zieh die Linie, es ist Abseits. Wieso muss der Schiri nochmal raus dann schauen, ob es wirklich Abseits ist? Weil der Penalty
nachher,
das ist einfach irgendwie, hat er den Prozess nicht so verhebt, wie er sollte. Ja, und solange wir nicht mit einer Netto-Spielzeit spielen, sondern einfach die 90 Minuten haben und nachher schon einmal 7 Minuten raus und dann gibt es irgendwie gesamthaft 8 oder 9 Minuten Nachspielzeit. Ich glaube, so wie GC drauf war, letzten Mittwoch gegeben, hätte die nochmal 2 Kehren gemacht.
Der hat ein Stängeli gegeben.
Der hat ein Stängeli gegeben, wenn dort wirklich noch ansatzweise so geshootet worden wäre, wie man sich das beim Fußballspiel vorstellt. Da geht zu lang. Da geht wirklich zu lang. Was mich einmal noch interessieren ist, was passiert eigentlich mit dieser Minute, wo, du hast es erwähnt, jetzt beim SIO-Spiel, zwischen dem Entscheid oder zwischen der Situation, die passiert ist, und bis der Schiri nochmal rausgeholt wird. Weil die Minute, wo er dann geshootet wird, ist ja irrelevant. Wenn er auf den Penalty dann zurückkommt. Und teilweise geht das auch 1,5 bis 2 Minuten, bis dann wirklich mal finden, jetzt gehen wir mal raus. Was passiert mit diesen 2 Minuten? Gehst du irgendwo nachspielen oder nicht? Ich nehme an, in der Schweiz, schwer, die Minuten sind einfach weg.
Ja, die sind definitiv weg. Sonst hätten wir ja da wieder die Nachspielzeit-Fiaskos, die wir an der letzten WM hatten, wo es einfach in der ersten und in der zweiten Halbzeit die 11 Minuten oben drauf geht. Ob das die Lösung ist, weiss ich auch nicht.
Ja, aber es war lieber.
Aber es fühlt sich fairer an.
Und 3 oder 11? Lieber 11.
Lieber 11.
Also, wenn wir 2-1 hinten sind.
Die Spieler würden wahrscheinlich etwas anderes sagen, weil ich glaube, es gäbe auch bedeutend mehr Krämpfe. Aber ja, ich würde dann nochmal sagen, es geht mir nicht darum, was entschieden wird, sondern es geht mir in erster Linie darum, wie schnell das entschieden wird. Und die Transparenz. Die Transparenz, die muss einfach muss sich verbessern, weil aktuell hat die Person, die im Stadion die für mich reinste Form von dem Sport konsumiert, ist im Nachteil.
Ja, vielleicht zum Thema dann nachher abhaken, aber in der Bundesliga machen sie es dann einmal so, dass quasi wie die Situation und dann irgendwie Entscheid auf dem Bildschirm. Jetzt neu müssen die Schiedsrichter dann irgendwie Moderationsrolle reinnehmen und das irgendwie, da kannst du ja auch wieder kübeln.
Da finde ich auch absolut,
also, weißt,
absolut
fragwürdig. Er sagt nachher, du, ja, wir haben ein Foulspiel überprüft, nach Ansicht der Bilder habe ich gesehen, es ist ein Foulspiel, zeigt dann wieder das Zeichen und gibt den Penalty und denke, das ist total unnötig, dass man jetzt du da auch noch in 10 Sekunden irgendwie da versuchst, das zu schildern,
oder? Das ist täterlich.
Ja. Mach doch einfach dein Zeichen. Okay, Penalty in dem Fall ein Foul gewesen. Das ist für mich auch nicht der goldige Weg. Aber ja, Deutschland ist sicher noch ein bisschen weiter, was wahr betrifft wie mir. Aus verschiedensten Gründen. Wenn wir den Sack noch möchte zumachen mit dem Sio-Heimspiel, dann habe ich noch zwei Punkte. Ein grosser, der dir sicher auch noch wichtig ist, ist der Punkt, mit dem er das 3-1 geschossen hat.
Hi, Diego Besio.
Geile Geschichte.
Debüt in der ersten Mannschaft beim FC St. Gallen. Ich weiss nicht, wie viele Minuten dass es gegangen ist, bis er das Goal macht. Aber dankt sich da in allerbester Stürmermanier. Dankt er sich durch den Strafraum durch. Lässt, glaube ich, noch einen Verteidiger oder tanzen aus und schiebt dann den Ball mehr oder weniger souverän in rechte Ecke. Zu 100% den Ball getroffen hat er nicht, aber ich glaube, da ist ihm absolut scheißegal. Diego Besio, herzliche Gratulation zu einem fantastischen Profidebüt.
12 Minuten hat er gebraucht. Hey. 79. eingewechselt, in der 91. hat es gekesselt. Ganz nach dem Brüder. Es ist die Frage aufgekommen, ja, ist das überhaupt schon mal vorgekommen, dass zwei Brüder für den FC St. Gallen getroffen haben?
Und der Vater auch noch, gell?
Und der Vater auch noch, genau. Ziemlich sicher nicht.
Nein, ich glaube auch nicht.
Also, vielleicht müssen wir ganz weit die Geschichtsbücher noch schauen und würden irgendwie so eine Trio finden, aber das würde mich schwer verwundern. Grossartige Geschichte.
Mit wem ist er reingekommen?
Er ist reingekommen zusammen mit dem Weibel.
Genau. Und dort hast du von Anfang an gesehen, die zwei Jungs, die sind unfassbar motiviert und haben jeden Ball einfach nachgejagt. Wieso? Wie Hunde.
Ja, also auch Nino Weibel muss ich ja sagen. Also das ist ja so, das ist für mich fast gehört, das ist sicher nicht das Top-Highlight, da haben wir noch ein, zwei andere, aber aus dieser Hinrunde, die Balls vom Eno Maaßen zu mit dieser Situation, wir sind uns überhaupt nicht sicher gewesen, dieser Geschichte da bei dem Sio-Heimspiel, in dieser Situation zwei Junge bringen und die auch so einzustellen, dass die jetzt da nicht auf den Platz kommen mit dem Gagel in der Hose, sondern so mit richtig breiter Brust, wie es halt geht, so als 18-Jährige, und dann einfach alles jagen und wirklich, das ist gemerkt. So,
die haben Bock.
Die haben Bock, die das hat dann nochmal uns im Spiel richtig gut tun. So. Also wirklich grossartig. Und das ist ein riesen Kompliment an Eno Maaßen. Da hat niemand damit gerechnet. Wahrscheinlich er selber auch nicht, vor dem Spiel. Und dann lässt er auf sich sein Bauchgefühl und wird so belohnt. Eine grossartige Geschichte von dieser Hinrunde. Und eine zweite grossartige Geschichte haben wir dann am Sonntag im letzten Grund erlebt. Außer hättest du gerade noch etwas zum Sia-Spiel.
Nein, ich hätte es gerade abgeschlagen.
GC-Spiel.
Ist ja klar gewesen, dass wir das gewinnen.
Wieso?
Ja, wir haben ja Prognosen abgegeben. Und wir haben ja gesagt, 6 Punkte aus 2 Spielen.
Ja. Ja, so klar habe ich es noch nicht gefunden, wenn ich in der 88. Minute in die Augen geschaut habe.
Ja, da ist vielleicht nicht nur wegen dem Spielstand gewesen, dass die Augen nicht so aussagekräftige Blick vor sich gegeben haben.
Ja, es war nochmal eine enge Geschichte gestern. Ich möchte nicht mehr zu viel jetzt auf den einzelnen Spielen drauf eingehen, weil ich Bock habe, nachher mit dir noch ein bisschen grundsätzlich über die Hinrunde zu reden. Wann wir noch? Pressekonferenz.
Vor dem
Match.
Ja.
Vor dem Match. Und dann sagt der Lukas Görtler, quasi, er hat so gesagt, wenn er der Mannschaft vor dem Match quasi im Kreis hinein sagt. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal eins zu eins so zitiert, wie er es gesagt hat, und möchte die wissen, meinst du, sagt das genau so? Nämlich, wenn wir die Mentalität und die Energie auf den Platz bekommen, dann, ja, muss uns erst mal einer schlagen.
Ist jetzt nicht so motivierend.
Ich glaube, er findet noch zwei, drei andere Worte, die er diesen Buben in diesem Mittelkreis sagt. Und haben wir lachen, weil ich mir das gerade so bildlich vorgestellt habe, jetzt auch der Lukas Görtler dort im Kreis in der Stadt. So, Jungs.
Dann muss uns erstmal einer schlagen.
Und ja, dann muss uns erstmal einer schlagen. Ich glaube, er wollte sagen, dann schlagen, dann können wir jeden schlagen, aber er nicht wollen in der Pressekonferenz quasi so
fürge.
So fürge, ja. Habe ich einfach lustig gefunden.
Ich glaube aber, dass er da sehr prädestiniert ist, um gute Wortwahl zu finden.
Glaube ich auch.
Weil auch in dieser Pressekonferenz hat man halt einfach wieder gemerkt, wie unfassbar eloquent sich der Lukas Görtler kann ausdrücken.
Ja. Ja, und wie viel Interesse das auch an seiner Person einfach weiterhin genommen ist. Also weißt du, da hebt sich jetzt über 5-6 Jahre, wo der Lukas Görtler einfach der gefragteste Mann ist.
Ja.
Eigentlich ist es ja nicht ganz fair, weil der Lukas Görtler hat Teil von seiner Verantwortung auch können abgeben mittlerweile.
Mhm.
Auch ein grosser Punkt, vielleicht fürs Grundsätzliche nachher. Aber ja, er ist einfach immer noch ein Mann von besonderem Interesse in St. Gallen.
Das hat man ja gemerkt, wo die ersten 5 oder 6 Fragen von anwesenden Journalisten und Journalistinnen alle samt an Lukas Görtler gestellt worden sind. Und irgendwann habe ich dann mal noch so einen Blick vom Remo Blumenthal gesehen, wo so ein bisschen fragend zum Enno Massen rüber schaut. Und glaube, schaut, ob der noch wach ist. Das war mein Highlight.
Also, weißt du, was war mein Highlight? Die Demütigung von A bis Z, wo der Grasshopper Club Zürich in ihrem eigenen Stadion kassiert haben. Weil, also, das war ein Heimspiel für den FC St. Gallen.
Habe ich auch in diesem Ausmaß schon lange nicht mehr so erlebt.
Unglaublich.
Eine wahnsinnige Reisebereitschaft von Fans aus St. Gallen trifft auf ein absolutes Nichtinteresse an einheimischen Fußballfans.
Also wenn du in einem GC, ist halt nicht Rappi, ist halt also ja, mittlerweile weiß ich ja nicht mehr, aber ist schon noch GC, wie man denken. Und wenn du in dem Stadion von GC einen Wechselgesang kannst anstimmen und gefühlt hat sogar neben dem GC-Block oder im GC-Block noch so Gallen, wo noch Hobbs und Gallen zurückgerufen haben, da fände ich so, wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, ja, da wär die Endstufe von der Demütigung von einem Rival, wie es der FC St. Gallen ja immer noch ist für GC und umgekehrt ja auch. Ja, also Gänsehosen.
Mich würde das Uhren anschissen.
Also krass, wirklich richtig. Das finde ich schlimmer wie jede 07 in der Lage. Wirklich.
Und die trostlose Kulisse in dem sibirisch kalten Letzi, wo ja die Sicht aufs Feld auch einfach so furchtbar ist, weil einfach alles so weit weg ist und wegen dieser Bahn die Perspektive auf das Feld auch einfach so verzerrt wird. Da war noch neblig und grusig Wetter und das hat einfach alles noch so abgerundet. Und ja, also ich glaube, es ist sehr viel für uns gelaufen in dieser Hinsicht.
Ja, also weißt du, ist ja dann auch wieder ein total verdienter Sieg. Ist logisch, in den letzten paar Minuten musst du noch ein bisschen etwas wegverteidigen. Wir dürfen aber auch 3 Goal mehr schiessen. Der Vogt ist jetzt vielleicht den Ball mal wieder die 2,5 Millionen wert, die wir gefunden haben, ist vor ein paar Wochen ist er vielleicht noch 10 Millionen wert gewesen.
Ja, gehst gut und gern seinen 4. oder 5. Doppelpack können schnüren.
Ja.
Wenn er.
Ja, aber du, ja, mein hat. Gott. Da hat man ja gewusst und ist ja mit Ansage gekommen beim Alessandro Vogt, dass der auch wieder eine Phase wird haben, wo es ihm eben dann nicht so läuft. Der ist jetzt offensichtlich angekommen und hat jetzt in der Winterpause Zeit, um da die bösen Gedanken im Kopf, wo man dann halt vielleicht vor dem Goalie hätte, dass er die wieder kann abblicken.
Ja, und alles in allem ist es doch schon auch für mich eine souveräne Mannschaftsleistung gewesen. Auch der Rückschlag mit dem Ausgleich kurz vor der Pause ist, glaube ich, nicht so einfach zu verkraften.
Aber die Reaktion kommt ja dann prompt 3 Minuten nach Wiederaufnahme mit dem 2-1 vom Hugo van der Mersch. Und am Schluss, dass da noch die ein oder die andere Angriffswelle von einem GC kommen wird, wenn die High 2-1 rein bist. Also da ist für mich auch irgendwo durch eine erwartbar gewesen. Und man hat das auch einfach kollektiv gut wegverteidigt. Und darum, auch wenn wir so die letzten 10 Minuten noch ein bisschen Bammel gehabt, glaube ich, über das ganze Spiel gesehen, ist das ein sehr verdienter Sieg.
Also, dann, ich glaube, wir reden jetzt zuerst mal so ein bisschen grundsätzlich, wie ist die Hinrunde gelaufen. So, weil Platz 2, ich glaube, ein Punkt weniger wie in dieser Saison 1920.
Jetzt soll ich dir mal schnell ein paar Facts da noch...
Hau mal rein, hau mal ein paar Facts
rein. Wir sind aktuell auf dem zweiten Platz. Wir haben 37 von 57 Punkte geholt. Das sind 1,5 Punkte im Schnitt pro Spiel. Wir haben 38 zu 22 Goal geschossen. Als Einordnung, wir haben die zweitstärkste Offensive. Ich glaube, Thun hat 39. Eins mehr. Und wir haben die zweitbeste Defensive. Also wir sind eigentlich überall auf Platz 2. Wir haben durchschnittlich 2 Goal gemacht pro Spiel. Und die ersten... oder wir haben insgesamt 12 Siege, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. Also wir sind wirklich bei all diesen Werten sind wir sehr, sehr weit oben mit dabei.
Danke für die Stats. Wir nehmen mal jetzt das so ein bisschen auseinander. Ich glaube, wir können das an verschiedenen Sachen so ein bisschen festmachen. Wenn mir einfach gestern wieder aufgefallen ist, vielleicht auch nochmal sinnbildlich, ist das unfassbar starke Kollektiv. Man hat ja die Mannschaft jetzt schon, oder einzelne Spieler haben schon mit Meisterschaftsbeginn gesagt, hey, wir sind wirklich eine Einheit da, ja. Mhm. Mehr wie in vielen vergangenen Jahren.
Und wenn es dort dann noch nicht so glaubt?
Nein, ich auch nicht. Es hat auch noch nicht so geglaubt. Und ja, in welcher Form, dass sich jetzt das zeigt, ist vor allem so wie wirklich miteinander alles, was geht, wegverteidigt wird. Auch gestern segnet jeder für den anderen und man baut sich auf und wir auch an Alessandro Vogt habe ich beobachten können. Dem hat man immer wieder zu gut zugeredet, nachdem dass er vielleicht schon die zweite oder die dritte müssen buchen musste. So, das spricht ja alles dafür, dass da eine sehr gute Harmonie in diesem Team vorhanden ist.
Auch der FaceTime-Anruf an Behar Nesiri, wo die Mannschaft dann am Schluss...
Du dann noch schnell ausdeutschen, vielleicht für die das nicht mitbekommen haben.
Die Mannschaft kommt vor den Gästesektor nach dem Match den Sieg natürlich auf 4. Und der Lukas Görtler hat plötzlich ein Handy in der Hand. Und wir hätten relativ schnell erkannt, dass er irgendwie einen FaceTime- oder WhatsApp-Anruf mit Video macht. Und auf der anderen Seite von dieser Leitung ist der Behar Nesiri wahrscheinlich daheim auf dem Sofa gehockt. Aber auch da hat man ihn ja jetzt mit einbinden und an dem Moment teilhaben und ihn einfach auch ganz klar als Teil von dieser Mannschaft darstellen. Und auch sinnbildlich für das ist ja der Jubel vom Hugo van der Mersch, wo es eine Serie-Liebli-Führer holt und mit dem jubelt. Und ja, das sind jetzt nicht Sachen, die man das erste Mal so gesehen hat, aber das ist dann halt in Summe, dann unterstützt das schon das, was du auch gesagt hast. Weil ich glaube, der Teamgedanke, der lebt man wirklich und erzählt nicht nur, dass man den hat.
Nein, und der Kollektiv zeigt sich vielleicht auch so in dem, dass der Lukas Görtler nicht mehr so die Gesamtverantwortung muss tragen. Ich habe es vorher schon mal angetönt. Ich finde das sehr ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, Lukas Görtler ist froh über das, weil irgendwann ist das Klumpenrisiko wie zu gross gewesen und das hat man auch erkannt im Sommer. Und hat dann natürlich die richtigen Personalentscheidungen getroffen. Was ja wirklich krass ist, eigentlich gefühlt hat fast jeder Spieler eingeschlagen, den Roger Stilz im Sommer verpflichtet hat. Und mit fix verpflichtet. He? Mit einem Daschner, mit einem Carlo Bucalfa, Nesiri, einfach die drei, das sind unumstrittene Stammspieler.
Efe Kehle ist auch fix verpflichtet worden im Sommer. Gut. Hat noch nicht gezündet bis
dort
jetzt.
Dort haben wir einen anderen, ja, dort haben wir...
Aber der Gal, Gal ist auch im Sommer, hast du Gal erwähnt, ist auch im Sommer gekommen, genau. Auch absoluter Stammspieler.
Also, ja, das ist ja wirklich ein grosses Kompliment einfach an Roger Stilz, wie er es offensichtlich da geschafft hat, um in diesem Sommer die Stellschrauben anzuziehen oder zu lockern, wo es eben nicht notwendig ist. Und ja, das ist ein grosses Kompliment an Roger Stilz, weil es scheint wirklich Hand und Fuß zu haben, wie das da in dieser Hinrunde gelaufen ist. Und ja, wie das funktioniert hat. Du zeigst mir da gerade etwas, Sam.
Ja, ich glaube, wir kommen dann nachher noch dazu, um so ein bisschen die Säulen von diesem Erfolg auch ein bisschen zu besprechen. Aber bevor es jetzt da dann nochmal ein bisschen analytischer wird, haben wir noch etwas zum Mitmachen.
Ah, okay, gut. Also wir bereiten ja immer die Folge vor. Der Punkt ist bei mir später drauf, aber spielt überhaupt keine Rolle. Wir können das nämlich auch jetzt machen.
Ja, der ist vorgeschoben.
Ja, das ist perfekt. Du hast
es dir gezeigt.
Ach so.
Das war ein Hinweis, dass sich jetzt etwas an unserem geplanten Ablauf verändert. Ein bisschen Spontanität am Ende.
Ja, das ist gut. Ja,
bisschen gut, Niki.
Ja, ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Das ist überhaupt keine Sache. Was machen wir jetzt?
Ja, es gibt ein Quiz. Und es gibt ein Quiz auch für euch daheim. Es gibt ein Quiz, wo so, es sind, glaube ich, 5 oder 6 Fragen über Tierrunde vom FC St. Gallen. Und da können wir jetzt auch einfach nochmal ein bisschen Fußballwissen testen. Aber gleichzeitig können wir so all die Stats und Facts, die wir vorher besprochen haben, auch einfach noch ein bisschen testen.
Kennst du die Antworten?
Nein, natürlich kenne ich die Antworten nicht.
Gut.
Das ist ein guter Freund vom Hörnli, der uns die Fragen zusammengestellt hat. Ich habe da so ein wunderbares PDF bekommen, wo ich jetzt Slide für Slide kann durchdrücken kann. Ich weiss nicht, was kommt. Aber wir wollen natürlich auch euch zu Hause animieren, um da mitmachen. Wir haben auch immer, ich glaube, immer Antwortmöglichkeiten. Und dann soll da ein bisschen miteinander sein. Und wer alle 4 oder 5 oder 6 Fragen dann richtig hat, der darf uns da auch gerne sagen. Ihr gewinnt zwar keinen Preis, aber gebt einen Daumen hoch.
Ja, ihr dürft. Dürfen dann offiziell unter der FC St. Gallen Bettig schlafen. Auch mit 40 noch.
Genau, wir gehen rein. Und zwar würde ich es jetzt einfach mal festmachen an der ersten Frage. Und zwar heisst die, wie viele Zweikämpfe hat der FC St. Gallen in der Hinrunde gewonnen? Option A, 1027. Das wären 54 pro Spiel. Option B, 1183. Das wären 62 pro Spiel. Option C, 940. Das wären 49,5 pro Spiel. Und Option D, 860. Das wären 45 pro Spiel. Du jetzt damals schon so an, dass du da ein bisschen drauf schauen kannst, dass du dir dann
geführt,
musst merken.
Ah nein, gewonnen. Wie viel Zweikämpfe
haben gewonnen? Und also ich habe mir da in dem Moment gerade überlegt, was wäre denn ein guter Wert?
Boah, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man noch 54 pro Spiel, 62 pro Spiel, 49,5 pro Spiel oder 45 pro Spiel. Das sind die Auswahlmöglichkeiten, wie ich da sehe. Find das hure schwer.
So,
du schaust ja vor allem eher, so, wenn du da beurteilst, so Prozent, wäre ja wie einfacher. Mhm. Wie viel hast du gewonnen, wie viel verloren?
Ich glaube, es geht auch darum, dass es nicht einfach ist.
Ja, ich merke es gerade.
Merci,
du hast vorher gesagt, das ist ein guter Freund vom Hörnli. Also,
ich hau jetzt einfach mal raus. 62.
Ja, ich glaube, es sind zu viele. Wer eher hätte lieber C oder D gegeben. Ich sage, es sind 49,5 pro Spiel.
54.
Zweimal falsch. Antwort A wäre richtig gewesen. 54 pro Spiel.
Das ist der 5. beste Wert in der Liga.
Okay.
Da ist es ein Zufall, dass wir da nicht Zweiter sind.
Mittelmaß,
ja.
Haben wir schon wieder etwas, was wir kritisieren?
Platz 1.
Zweikampfstärke.
Platz 1 Thun. Ja, siehst du. Thun sind die Stotter. Ah. Platz 1 ist Thun.
Schlusslicht ist Lausanne.
Ja.
Reden wir jetzt.
Da ist mir egal. Frage Nummer 2. In der Hinrunde der Super League wurde ein Spieler 46 Mal gefoult. Liga Höchstwert. Von welchem Spieler ist dort dreht? A. Hugo van der Mersch. B. Alessandro Vogt. C. Lukas Görtler. Oder D. Behar Nesiri. Das ist für mich recht klar.
Für mich auch. Haben wir das Gleiche klar?
Ich sage, es ist der Lukas Görtler.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Der wirft sich einfach überall hin.
Ja, und kommt dann einfach auch ab und zu mal im Falschen sein, wo vielleicht gar keiner wäre.
Ja. Und führt halt wahrscheinlich auch mehr Zweikämpfe als andere.
Ja.
Da führt ja automatisch auch zu.
Alessandro Vogt kann es halt wie nicht sein, weil der kommt viel zu viel Freistöße nicht über. Weil es so noch
gekauft wird und ja, so. Ja, richtig, drum. Richtig.
Ja, ich glaube, wir locken C ein. Lukas Görtler. Ist ja richtig.
Ja. Gut.
Platz 1. He? Hugo van der Mersch wäre Zweiter. 39 Mal gefoult worden. Platz 6. Also das ist Platz 6 Liga-Wert. Nehme ich jetzt mal an, schweizweit. Und der Behar Nesiri ist am wenigsten gefoult worden.
Platz 27. Ist okay. Wie viele von diesen 10 Heimspielen, die der FC St. Gallen hatte, in der Hinrunde, sind unterdurchschnittlich besucht gewesen?
Also unterdurchschnittlich?
Wahrscheinlich unter dem Zuschauerdurchschnitt.
Vom Jahr oder von der Saison?
Der 10 Heimspiele. Wahrscheinlich ja. Die 10, die wir jetzt hatten.
Okay. Ja, also.
Sicher, Sion.
Sion sicher. Haben wir noch ein Spiel gehabt unter der Woche?
Ja, zweimal auswärts.
Die sind halt wie nicht relevant.
Zählen nicht, ja.
Wer, haben wir denn sonst, wer bringt den Zustand? Das Thunheim-Spiel.
Das ist auch schlecht besucht.
Das war wirklich schlecht besucht.
Lausanne hat halt auch einen extrem leeren Gästesektor.
Ja. Ja, ich sage.
Ah, die Antwort, die Möglichkeiten sind 3, 4, 5 oder 6.
Ja, das ist auch noch wichtig. ich gehe auf B4.
Mhm. Ah! Nein, also 5 oder 6 kann es nicht
viel
sein.
Ja, da. Das ist zu viel. Nein, ich sage A.
3.
Ja, ich sage
A3.
Ja.
Scheiße! 4?
4, ja, 4 wär richtig gewesen.
18.166 Leute haben durchschnittlich das Heimspiel vom FC St. Gallen besucht.
Ja, und die Spiele gegen Lugano, Thun, Lausanne und Sion, die sind unter dem Durchschnitt besucht worden. 4 Spiele. Alles Gegner, die man auch sagen könnte, die könnten auch mit der Nazi B. Wird keinen vermissen.
Sion. Nein, Sion
ja, gehört okay, Sion. Ja, gut. Ich verstanden.
Sion auswärts, absolutes Highlight. Ist leider jetzt ein bisschen ruhiger geworden um den Verein, aber ich finde es schon, der hat so ein bisschen gewisses okay. Charisma.
Aber Lausanne sagen wir Tutaleur.
Ah, Tutaleur. Gut. Und du Thun sagen wir Ciao zusammen.
Ja, genau. Und zu Lugano sagen wir
Afidarzen.
Sehr schön.
Wo liegt der Altersdurchschnitt aller eingesetzter Spieler des FC St. Gallen?
Antwort A 24,6, B 23,2, C 26,4 und D 25,1. Soll ich mal einen Take geben?
Ja, kannst du einfach raushauen.
Also ich hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, Antwort C 26,4 wäre die richtige Zahl, weil mir relativ eine alte, wenn du so willst, fußballerisch denkt, eine alte Startaufstellung gehabt, oder? Viele Spieler mit Erfahrung. Jetzt ist aber dann plötzlich Mai dazugekommen.
Vogt.
Balde. Dann ist ein
Weibel. Siri 22.
Dann ist ein Weibel Besio, der jetzt auch mit reinzählt. Oder? Mhm. Die sind auch eingesetzt.
Dank ist tendenziell jung.
Genau. Ich sage, Antwort A, 24,6 ist richtig.
Was dann heißt nehme ich 23,2. Ist es sehr jung, aber. Ich würde einen jetzt gleich sagen wie du. 25,1. Hi. Doch nicht so jung, wie ich gedacht habe. Ligaweit Platz 7. 24,6 entspricht dem Durchschnittsalter des Kaders. Des FC St. Gallen.
Jetzt hast du aber vorhin gesagt, da haben wir falsch. Der Quiz hängt.
Hey, Damian. Du hast dann Sachen aufgeschrieben.
Also es ist irgendwas zwischen 24,6 und 25,1, ist richtig.
Ja, wegen diesen 6 Monaten machen wir jetzt doch kein Büro
auf. Machen wir kein Büro auf. Wahrscheinlich unsere der Herleitung, wie wir jetzt hier angekommen sind, ist wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen. Den Spielern, die noch eingesetzt worden sind. Ich habe mal etwas gelesen, dass unser Durchschnitt mal über 26 war, ist in dieser Saison schon. Darum ja, könnte das wirklich sein.
Nehmen wir noch eine.
Ja, machen wir noch. Eine.
Welcher Spieler ist der jüngste auf der Kontingenzliste vom FC St. Gallen? A. Janis Wittmer, B. Nino Weibel, C. Cyril May, D. Leonid Ibrahimov. Was heißt? Ibrahimov.
Vermutlich. Also, den Nino Weibel schließe ich aus. Weil ich habe gemeint, der Cyril May ist erst 17. Mhm. Der Nino Weibel ist schon 18. Janis Wittmer und Leonid Ibrahimov, entschuldigen Sie mal, aber mit ihren Geburtsjahren habe ich mich noch nicht näher befasst.
Ich glaube, es ist der Janis Wittmer.
Nein, ich sage, es ist Cyril May.
Auch nicht richtig. Es ist der Leonid Ibrahimov.
Und
der
Cyril May ist auch schon 18.
Stimmt. Aber ja schon ein Jahr.
Ja. Ja, du, ihr habt da Experten am Tisch.
Ja. Ah, ich finde es ja okay, dass man nicht alle Geburtstage auswendig
hat. Ja, sicher. Sicher. Aber irgendwie eine richtige Antwort wäre schon mal noch schön gewesen. Quiz trotzdem gut?
Ja.
Noch ein bisschen steigerungsfähig?
Ja. Wenn, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Punkte gehabt, der Heimrödler, als wir hier am Stammtisch.
Vielen Dank fürs Organisieren, auf jeden Fall, von diesem Quiz. So, gehen wir mal noch so ein bisschen die Linie durch.
Resümee.
Ja, so ein bisschen Resümee. So, grundsätzlich haben wir schon ein bisschen geredet, wir haben das Kollektiv haben wir erwähnt. Wir haben aber auch die Stammspieler erwähnt, die eingeschlagen haben, das grösste Teil von diesen Verpflichteten. Hast du sonst noch etwas grundsätzlich, wo du sagst, wir gehen einfach mal so ein bisschen rein, wer oder was ist aufgefallen in dieser Hinrunde?
Nein, da können wir gut zu anfangen, ja. Ja, brisant. Goalie-Frage, immer schwierig, weil es einfach immer nur einfach einzelne Personen sind. Anfangs der Saison hat der Watti gespielt, hat das sehr gut gemacht. Ist dann, wo der Ziege wieder fit geworden ist, abgelöst worden. Jetzt haben wir einen absolut fantastischen Göpp-Goalie und aber auch einen super Meisterschafts-Goalie. Ist jetzt noch schwierig zum. Sollen wir Noten? Nein, wir geben keine Noten.
Nein, wir geben keine Noten, aber was ich würde sagen, ist, dass sich ein Ziege wieder enorm auch eine Ausstrahlung hat er wieder gewonnen, wie ich finde. Ich bin ja auch mal eine Zeit lang der Meinung gewesen, dass man eigentlich den Watti auch hätte in der Meisterschaft bringen können. Mittlerweile bin ich wieder weggekommen von dem, weil ich einfach finde, so, der Ziege hat jetzt seine Leistung genau wieder gebraucht. Und ich muss sagen, hey, ist einfach gut. Ziege ist unsere Nummer 1. Mit dem Watti ein super Top-Goalie. Top-Göpp-Goalie, würde ich nicht sagen. Wo auch verhebt. Und also es geht einfach gut auf dieser Position. Bela Dumra können wir noch gute Besserung wünschen. Der hat, glaube ich, langwierige Probleme mit dem Rücken.
Und hat den müssen operieren jetzt auch.
Ja. Und so eine Rückenoperation als Goalie stellen wir grundsätzlich ja ungeil.
Hey, grundsätzlich ungeil.
Ja. Egal, ob du Goalie bist oder so ein Stüppert.
Stimmt. Oder Busfahrer.
Aber beim Goalie vielleicht noch, weißt du, einfach, weil der Rücken ist als Goalie ja schon massiv belastet. Mit den Paraden
knallt es immer wieder schon,
drauf,
ja.
Oder? Ja. Du hast das Gefühl, so als Goalie vielleicht noch einfach ein Spiel mehr, wie vielleicht jetzt bei einem Mittelfeldspiel oder so.
Bela Dumrad kommt auf jeden Fall jetzt wieder zurück auf St. Gallen. Die Laie, die wird vorzeitig abgebrochen und er macht den ganzen Reha-Prozess in den Hemd.
Reden wir doch über die Dreierkette, weil da finde ich eine spannende Geschichte. Wir haben schon ein paar Konstellationen jetzt gesehen im Verlauf dieser Hinrunde. Und gestern ist noch ein neuer dazugekommen mit dem Chima Okorochi, der die Position hinten links eingenommen hat. Und ich finde, hat
aber nicht das erste Mal gemacht.
Ah ja?
Hat da gegen Basel schon gespielt.
Okay, oh, gut, aber schon länger her.
Und auch gegen Rappi.
Gut, okay.
Nennen Sie mal, aber ja. Also sicher das erste Mal von Anfang an.
Ja, okay. Also dort ist einfach während dem Spiel, hat man das dann so, wie Rappi ist die Perspektive wahrscheinlich auch gleich schlecht gewesen wie im letzten Grund. Dort hätte ich es jetzt gerne können beurteilen. Aber es kommt ja auch gerne darauf an, weil was ich spannend finde, ist, wie gut dass das funktioniert. Also der Chima Okorochi hinten links, ich glaube, du hast das gestern schon während dem Match 2-3 Mal angetönt, dass das wirklich aufgefallen ist.
Hey, wir haben recht viel negativ über den Okorochi geschwätzt, aber so in den letzten
2-3 Monaten. Ist das viel?
Nein, gibt er uns keinen Grund, um negative Worte über ihn zu verlieren. Ich habe nach wie vor so ein bisschen, nicht das Problem, aber ich werfe ihm mal nach wie vor vor, dass er offensiv zu wenig gefährlich ist, aber darum wäre dann halt vielleicht der Positionswechsel in die Innenverteidigung gar nicht so verkehrt, weil dann wirst du auch nicht so an dem Ganzen festgehalten. Also ich finde, er hat es sehr gut gemacht, ich finde, er ist eine gute Alternative dort. Ich weiss nicht, ob man langfristig mit ihm auf dieser Position plant. Was ich mich dann aber in dem Moment frage, ist, was hat das für einen Einfluss auf die Hierarchie von diesen drei?
Genau, oder jetzt, also Hierarchie. Ich glaube, grundsätzlich ist mir klar, dass der Tom Gahl ist gesetzt und der Stanic ist auch gesetzt.
Ja, würde ich also unterschreiben, ja.
Und dann ist eine Position, wo, ja, ich glaube, da musst du auch mit dem Cyril May, da musst du gut kommunizieren auch, also, weiß auch nicht, dass, oder das für den Cyril May ist ja dann auch, da kannst du jetzt nicht einfach ein halbes Jahr draussen lassen, ich finde, der muss auch wieder Spielminuten bekommen, der muss auch wieder mal können von Anfang an spielen, vielleicht ist es vielleicht mal 45-45 oder so, oder da finde ich noch, wie das moderierst als Trainer, finde ich noch tricky. So, jetzt hast du einen 18-Jährigen, wo du wirklich Anfang der Saison hast du voll immer konsequent laufen lassen. Dann hast du gemerkt, okay, vielleicht tut es ihm auch mal gut, mal eine Pause haben, dann einen schwierigen Moment in der U21-Nazi. Und dann hast du aber auch die Spiele, die du nachher gewünscht, ohne Cyril May in der Startformation, wo dann eben wieder recht geht, quasi, dass du einfach, wenn du es jetzt rein resultattechnisch anschaust, dass du sagst, hey, ja, wir müssen dort anderen den Vorzug geben. Und gleich hat er ja, wir haben ja gesagt, in dieser 3er-Abwehr hat er, was die Spielauslösung betrifft, muss er sich dann so also gerne verstecken gegenüber den anderen beiden.
Ja, da sind wir nicht ganz gleicher Meinung.
Du sagst weiterhin.
Ich bin nach wie vor der Meinung, der Tom Gahl ist mit Abstand der beste Innenverteidiger am Fuß. Und, gell, da ist jetzt natürlich ein Punkt, den Cimo Okorocci auch mitbringt, weil in dem Moment, wo er der dritte Innenverteidiger ist, gewünscht natürlich schon einen spielerischen Pluspunkt.
Ja, und einfach einen läuferischen. Weil der Cimo Okorocci natürlich, also der abspult und ist auch schnell, oder? Kommt er noch dazu.
Wie der Roger Stilz bei uns mal gesagt hat, internationale Top-Laufwerte.
Ja, und also das siehst du einfach so.
Nein, das ist eine absolute Maschine.
Das ist eine absolute Laufmaschine und defensiv macht Cimo Okorocci macht defensiv keinen Fehler. Mhm. Kein. Und also, kein ist vielleicht eine Spur übertrieben, aber ich kann mich nicht an ein Goal erinnern, wo ich wirklich müsste sagen, boah, da geht jetzt wirklich auf die Kappe vom Cimo Okorocci.
Also sicher kein Schnitzer.
Oder sicher so, kein Schnitzer drin. Genau, oder wo ja, an einem Stanic mehr passiert. Tom Gahl, ja, jetzt auch, können wir einfach heiße Situationen sind wir vielleicht auch nicht richtig gut ausgesehen. Ist jetzt aber auch nicht ein Pferdevergleich, muss man auch gerne nicht. Aber nein, Cimo Okorocci einfach, ja, ich finde, da muss man auch sagen, wir haben ihn kritisiert. In dieser Schienenposition.
Ich würde auch gerne.
Grossartiger Job.
Ich würde auch gerne, wenn wir bei keinen Fehler machen sind, würde ich gerne den Hugo van der Meersch auch noch drin nehmen. Weil das ist ist immer eine Frage, sieht man die Außenposition als Mittelfeld oder als Abwehr? Ich glaube, jetzt in dieser Diskussion macht es Sinn, um ihn auch als Abwehrspieler zu betrachten. Ist für mich auch einfach ein grundsolider Verteidiger, wo wenn er benoten müsste, so in jedem Match irgendetwas zwischen 4,5 und 5 liefert. Er hat selten, wahrscheinlich selten 5,5, aber hat auch einfach selten 4 oder 3,5. Und ich glaube, es ist schon ein Erfolgsrezept in dieser Liga, dass du Spieler auf dem Platz hast, wo einfach weisst, hey, auf die können wir uns verlassen und die funktionieren einfach in jedem Match ungefähr gleich gut.
Ja, also Hugo Fano mehr, der hat ein bisschen gebraucht, bis er zu St. Gallen nachgekommen ist, aber dort haben wir auch schon schnell gesagt, ja, nein, der hat schon gewisse Anlagen. Jetzt finde ich, ist der wirklich so total in St. Gallen nachkommen und ich würde ihn eigentlich auch nicht mehr aus der Startformation wegdenken. Jetzt sind wir ja gerade bei diesen Außenverteidigerpositionen. Mhm. Sam, ich mag mich erinnern, anfangs von dieser Saison hast du gesagt, grundsätzlich kann man einfach nicht mit zwei gelernten Außenverteidigern in eine Saison gehen.
Ist auch schlecht gealtert. He?
Ja, also logisch, ist alles, jede Kritik oder Negativpunkt ist ja schlecht gealtert, wenn du Zweiter bist nach der Hinrunde. Aber gleich würde es mich wundern, siehst du es eigentlich immer noch ähnlich? Oder?
Nein, ich sehe es immer noch ähnlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein gewisses Klumpenrisiko mit sich bringt. Ich würde es nicht langfristige Verletzungen auf irgendjemanden prognostizieren, aber ich glaube, so ein 4, 5, 6 Spielausfall von einem Okorocci oder von einem Van der Meersch wäre schwierig zum abfedern. Ich sehe jetzt aber auch, dass sich ein Christian Witzig in den letzten Spielen auf dieser Position gut reingemausert hat. Das hat ja nicht immer funktioniert. Ich mag mich noch an FCZ-Match auch im letzten Grund erinnern, wo wir, glaube ich, 2-0 verloren haben, wo, glaube ich, beide Goal oder wo er einfach so in dieser Position noch nicht so gefestigt war, wie er das jetzt ist. Ich glaube, er hat einen sehr grossen Fortschritt gemacht. Und das spricht dann auch so ein bisschen dafür, dass meine Aussage wahrscheinlich nicht ganz korrekt war. Ich glaube aber auch, dass ein Christian Witzig oder wer auch immer, dass die Linksposition spielt, wenn es nicht Okorocci ist, von einem linken Innenverteidiger profitiert, der auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringt. Und aus dem Grund sage ich, ein nicht gelernter Linksverteidiger und ein junger linker Innenverteidiger wie der Cyril May ist immer noch ein Risiko. In dem Moment, wo aber der Okorocci eins zurückkommt oder ein Ambrosius zum Beispiel in dieser linken Innenverteidigerposition spielt, kann man auf der Aussenseite auch ein bisschen mehr Risiko eingehen.
Ja, wisst ihr jetzt wahrscheinlich nicht, also finde ich nicht. Jetzt, also der letzte Punkt mit Ambrosius finde ich nicht, dass der Ambrosius jetzt da müsstest an einem Cyril May vorziehen.
Ich sage nicht vorziehen, ich sage nur...
Also ich fände es auch nicht sicherer.
Jemand mit mehr Erfahrung bringt mehr Sicherheit in dem Fall.
Ja. Das sage ich. Aber ja, das kann man ja auch anders sehen. Ja, mir ist auch wirklich wichtig, mit dem Cyril May, da musst du schon schauen. Also, Geld, ich finde...
Ich will ihn nicht aus der Startelf draussen haben. Ich sage nur die Summe von einem jungen, unerfahrenen Verteidiger, wo noch ein gewisses ganz klares Lernpotenzial mit sich bringt, auch noch darf wachsen, der darf auch noch Fehler machen. Aber eine junge, eine unerfahrene Innenverteidigerposition kombiniert mit einem nicht gelernten Außenverteidiger auf der gleichen Seite ist halt ein bisschen viel nicht Erfahrung.
Du sagst, und zu dem Punkt, da finden wir sicher Gemeinsamkeit, ist, wenn Cyril May Innenverteidigung spielt, dann muss vor ihm einfach Cimo Corocci spielen. So.
Ja, genau.
Okay. Gut, ja, ich bin gespannt, wie es heute weitergeht.
Aber es ist auch spannend. Ich meine, es gibt so viel spannende Konstellationen, die du jetzt hier zusammenstellen kannst.
Ja, aber auch, weißt du, mit der Außenverteidigung. Eno Maas hat uns in dieser Hinrunde immer wieder überrascht mit irgendwelchen Kniffs, wo wir selber nicht drauf gekommen sind. Da erinnere ich gerne an Basel auswärts, wo plötzlich, weißt du, im Bukalfa, wo an vorderster Front im Sturm spielt. Und in einem anderen Spiel ist in der Taschen plötzlich wieder Sechser. Also, der Eno Maas hat ja dann auch den Mut, zum Lösungen zu finden, die vielleicht nicht gerade auf der Hand liegen, oder? Aber vielleicht das schon ist gerade ein guter Punkt, wenn man so richtig Mittelfeld gönnt. Ich mag mich erinnern, Sam, ich glaube, du hast mir gestern wieder gesagt, das schon ist kein Sechser.
Ja, auch bei dieser Aussage bleibe ich. Ich soll nicht sagen, dass er mir auf dem Sechser nicht gefällt, überhaupt nicht. Ich finde, er gestern auch wieder grundsolide Partie gespielt. Ich finde ihn einfach, es ist ein verschwendetes Talent in der Offensive, wo halt flöten geht. Wir haben auch schon über Unterschiedsspieler sein geschwätzt. Ich bin nach wie vor der Meinung, er ist wahrscheinlich der grösste Unterschiedsspieler, den wir haben im Kader. Ist so einer der wenigen, der für richtig viele, richtig geniale Momente in der Offensive kann sorgen. Und ich finde es darum schade, wenn man ihm dessen ein bisschen beraubt, indem man ihn defensiver spielen lässt. Aber ich sehe halt auch aktuell nicht, wer jetzt nach dem Ausfall von Behan Nesyri auf dieser 6er-Position wird spielen.
Das heisst, eigentlich bist du der Meinung, man müsste auf dieser 6er-Position noch aktiv werden? Müssen wir da jemanden holen, der uns direkt weiterhelfen könnte?
Ich weiss nicht, was für Vorstellungen dass man mit Mihajlo Stefanović hat. Ich meine, grundsätzlich eine ganze Vorbereitung ihm können geben, würde ja so ein bisschen zu dem mutigen Weg passen, den man jetzt aktuell eingeschlagen hat. Ich habe auch schon gehört, er trainiert sehr gut immer. Er hat es durchaus auch der ein oder andere für mich positiv Auftritt gehabt.
Aber du hast auch immer gesagt, Stefanović ist auch kein Sechser.
Ich habe immer gesagt, Stefanović ist auch kein Sechser, das stimmt, ja.
Ja. Es ist ja nicht so, dass ich dich da aufs Gleis rausbringe, aber ich frage so ein bisschen...
Hey, wir hätten ja einen Jordi Quintia, hätten wir ja noch. Rein theoretisch wäre er prädestiniert jetzt für die Position.
Ist mir aber auch wieder am Freitag aufgefallen, an dieser Pressekonferenz, so hat irgendwie der Massen zählt 6 Namen auf und dann merkt er, ja...
Jordi einen vergessen.
Ja, und dann bringt er einen nach hinten rein, jetzt zeigt halt einfach, ja, Tendenzen auf, wie das Standing vom Jordi Quintia rein sportlich in dieser Mannschaft auch ist. Oder vielleicht ist das Standing einfach schon gerne nicht mehr vorhanden, weil ja, ist zu weit weg. Beurteilen können wir das nicht.
Was machst du denn?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir haben ja auch eh schon gesagt, so, im Grundsatz haben wir ja Tendenz, haben wir ein kleines Überangebot im Mittelfeld. Und ich bin nicht der Meinung, dass du da aktiv werden musst. Weil du hast einen Konicki, der auch jetzt eine Wintervorbereitung wieder machen kann. Du sagst, wir haben einen Stevanović, wir haben einen Quintia, der immer als Backup wird verheben, da bin ich überzeugt davon. Wenn alle Stricke reißen, kannst du einen Quintia in den 65. bringen und der tut dir da oben ab bis 95 plus. Darum, ja, und einen Konicki würde ich grundsätzlich fast am liebsten, am ehesten auf dieser Position gesehen. Er geht jetzt halt momentan ein bisschen vergessen, weil er wirklich auch ein Verletzungspech gehabt hat.
Siehst du ihn nicht auch eher weiter vorne?
Nein, der Konicki ist ein Wasserbeißer. Das ist ein Wadenbeißer.
Ich sehe ihn eben schon so eher auf Position Görtler.
Aber dann siehst du eigentlich, dann haben wir keinen Sechser. Dann wäre der Sechser wirklich eine Siri und Quintia mit Backup.
Ja. Ich bin der Meinung, wir haben aktuell keinen gelernt.
Also du wirst einen holen.
Hey, oder?
Dann wäre konsequent.
Müsstest du einen holen oder sonst? Denn, ich meine, es ist jetzt etwa ein Spieler umausgebildet worden. Christian Witzig vom linken Flügelspieler und Stürmer zum Außenverteidiger.
Da gibt ein böses SMS von Christian Witzig, dass nicht du da noch schnell als Sechser vorschlägst.
Nein, auf keinen Fall. Ich sage nur, es ist möglich, zum Spieler in kurzer Zeit aktuell umausbilden. Vielleicht könnte man dann auch auf den Stefanovic zum Sechser machen, weil der Schritt doch nicht so gross ist, vom für mich 8 zum für ihn 6. Also,
ich glaube, wenn er bei uns gespielt hat, hätte er ja meistens auf dieser Sechser-Position gespielt, oder? Darum, ich bin gespannt.
Es gibt kein böses SMS, weder ich noch der Christian Witzig, wenn das er Sechser spielt, glaube ich.
Ja, nein, ich glaube wirklich beide nicht. Wäre auch nicht passen. Nein, aber ich sehe natürlich den Vergleich, so, dass man eben einen Spieler kann, umschulen kann.
Das sind ja dann schon Nuancen.
Genau.
Schlussendlich.
Da haben wir ja früher auch einen Spezialist gehabt. Da sind eine Menge so Stürmer auch Ausverteidiger oder so geworden. Das ist der Traoré, hätte der, glaube ich, geheißen. Okay. Also du wirst uns Sechser holen, gehören da raus.
Ich würde mich sicher umschauen.
Du wirst sicher umschauen, müsste aber einer sein, der uns sofort weiterhelfen könnte. Und so warten nachher mit Konitzki, Stevanovic, so machst. Ja, ich glaube, es wird mit. Wir müssen sich ein bisschen vermischen jetzt ineinander, gell? Wir haben eigentlich gesagt, ja, wir reden nachher noch mit.
Fasli kommt auch noch zurück, kommen wir gerne in den Sinn.
Fasli eben, genau. Der ist schon irgendwann auch wieder zurück. Dort bin ich zwar noch nicht so. Ehrlich gesagt, ich jetzt noch nicht so optimistisch, dass, da noch, dass man da gerade wieder voll auf ihn zählen können und dass das gerade wieder funktioniert. Das ist schon eine heftige Verletzungshistory. Ich glaube eher, das ist ein langfristiges Projekt, um ihn mal nochmal wirklich daran anzuführen. Und das wird kein Spieler sein, der uns in dieser Runde in irgendeiner Form wird können weiterhelfen. Habe ich jetzt auch das Gefühl. Aber ja, ich glaube, wir werden uns da nicht ganz einig bei dieser Sechser-Position. Weil ich sage, unser Kader im Mittelfeld ist genug gut, um den Ausfall können ab. In irgendeiner Form.
Mir wäre das grundsätzlich auch lieber, wenn das so wäre.
Und ich habe das Gefühl, so wirklich Kaderanpassungen, jetzt hast du ein Kollektiv, das so gut funktioniert. Da musst du jetzt sehr konservativ sein, im da quasi grosse Anpassungen machen. So, am liebsten hättest du ja, dass einfach das Kader so zusammenbleibt, wie es jetzt gerade ist für den Moment.
Oder? Ich glaube auch nicht, dass man sehr viele Justierungen plant. Das ist auch in der Pressekonferenz glaub, ziemlich klar rausgekommen, wo der Innomassen auf das Transferfenster angesprochen wurde und gesagt hat, ich weiss den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er hat gesagt, es könnte leichte Veränderungen geben oder so. Aber nicht, ich glaube nicht, dass 4 gehen und 4 kommen.
Voll. Und vor allem weißt du auch gerne nicht, wer uns vielleicht noch weggekauft wird, da dazu, aber vielleicht nachher noch schnell. Ist nachher dann gleich schon wieder irgendwie Stunde und 5 Minuten. Aber wir haben die Zeit, schon wie nach der Ferien nachher.
Ja.
Können wir uns auch noch reinlassen. Sonst Mittelfeld, ich glaube so Lukas Daschner, Carlo Bucalfa, die
haben wir alles schon thematisiert, oder?
Haben wir alle auch schon gelobt und ja, zur Genüge abgefeiert. Die Jungen dürfen halt auch nicht vergessen, gell? Ich sage jetzt so, die werden ja auch noch ihre Teileinsätze in der Rückrunde überkommen, oder? Also nebst den gestandenen Spielern hast du halt immer noch einen Weibel, einen Ruiz, einen Besio, wo scharret und wo wahrscheinlich auch gerne ihre 15 Minuten ab und zu überkommen. Und ja, darum habe ich das Gefühl, eigentlich haben wir ein genug grosses Kader. Ouattara, der auch noch verletzt ist, so im Mittelfeld. Also es kommt schon wirklich etwas zusammen an Spielermaterial. Sollen wir noch in den Sturm schauen?
Eins führen, ja. Wir haben einen Vogt gehabt, der in den ersten 10 Meisterschaftsspielen alles die ganze Liga kurz und klein geschossen hat. Soweit, dass der Alex Frey ihn schon in die Nazi
und immer zum FC Basel
gefordert hat und zum FC Basel gewünscht. Was man Alex Frey ja auch nicht ganz übel nehmen kann, weil gewisse Sympathien für den FC Basel sind bei ihm ja zweifelsohne vorhanden. Und dann ist dann aber auch irgendwann das Loch gekommen, das wir schon mal angesprochen haben beim Vogt. Hat jetzt glaube mittlerweile 6 Spiele nicht mehr getroffen. Das ist aber auch alles gar nicht so tragisch, weil der kommt einfach den Ball und macht einfach in 3 Spielen nacheinander jedes Goal und befindet sich in einer absoluten Winterform.
Ja, macht dann halt die Mannschaft auch aus, oder? Das findest du wieder einen anderen und einen Goal schießt.
Wie schaust du so die Situation grundsätzlich an? Also wir haben gleich schon auch noch ein paar Stürmer auf der Bank, die glaube auch nicht ganz zufrieden sind mit der Menge an Einsatzzeit, die sie aktuell haben. Ich denke da an einen Vladi, ich denke da auch an einen Efekele, Ouattara, der auch irgendwo noch rumschwirrt, wo ja verletzt ist noch aktuell. Aber ich glaube vor allem ein Efekele und ein Vladi sind mit der aktuellen Situation wahrscheinlich nicht zufrieden.
Ja, Vladi weiss ich wie nicht so genau, was dort das Problem ist. Ich habe dann auch mal noch irgendwie so ein bisschen etwas aufgeschnappt, dass es noch disziplinarische Gründe gegeben hat, wieso er nicht im Kader gestanden ist. Jetzt gestern im letzten Grund. Da wäre aber jetzt zu spekulativ, um da zu sagen, was da dahinter ist.
Und wir spekulieren ja nie.
Wir spekulieren ja nie. Nein, aber auf dem Platz hat er mich erstens bis jetzt noch nicht so umgehauen, dass ich könnte sagen, der ist da angekommen. Aber ich finde, der Vladi hat in der Tendenz zu wenig Spielminuten bekommen. Ob jetzt dass der Vladi zu wenig Spielminuten bekommen hat, will das irgendwie gewisse disziplinarische Gründe hat oder nicht, sei dahingestellt. Da war auf dem Platz, wenn ich es jetzt gesehen habe, hat mich noch zu wenig überzeugt, um zu sagen, hey, da müsstest du die Kaufoption anziehen oder je schneller, desto besser fix verpflichten oder das wäre ein valabler Stammspieler im Sturm. Irgendwie jetzt auch, wenn ein Vogt oder so würde gehen. Und das Gleiche geht es mir auch mit dem Malamine Efekele.
Bei Efekele bin ich deiner Meinung, da unterschreibe ich, bei Vladi habe ich eine andere. Ich glaube, das ist schon eher ein Missverständnis.
Wegen?
Also zum einen fehlt mir so ein bisschen bei ihm so ein bisschen der Blick für so das Potenzial. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe mega viele Ansätze gesehen bei ihm. Er macht zwar zwei Goal, er trifft, glaube ich, im Cup. Gegen Wiel macht er sie ja und dann in der Meisterschaft macht er noch eins. Muss am richtigen Ort stehen, klar, aber wird da einfach ein bisschen abgeschossen, wenn wir ehrlich sind. Und ich sehe bei ihm nicht sonderlich viel Potenzial für Entwicklung so aus meiner bescheidenen Außenperspektive. Ich habe einmal noch seine Stats in der Super League angeschaut. Er hat jetzt auch noch nie irgendwo sehr viel Goal gemacht und ich glaube nicht, dass er das bei uns in Zukunft machen wird. Und ich glaube auch nicht, dass er zufrieden ist. Also ich würde ihn jetzt nicht im Winter schon wegwünschen, aber...
Aber eigentlich schon.
Aber da kann man ja vielleicht Optionen prüfen, weil in Lugano ist auch schön.
ja, aber er ist Schweizer. Das ist schon wieder, also Kontingenzlisten, wir haben wieder die heiße Phase im Winter, also Thema Kontingenzlisten plötzlich wieder auf dem Tisch. Aber er ist halt einfach Schweizer, oder? Da spricht vielleicht eher noch für ihn. Was gegen ihn spricht, ist, dass es einfach ein Leih ist, ohne Kauf, oder mit Kaufoption und er nicht fix verpflichtet ist. Ja, ich bin grundsätzlich einig mit dir, aber beim Efekele, hast du gesagt, bist du nicht meiner Meinung.
Mal, dort bin ich deiner Meinung.
Ah, dort bist du meiner Meinung.
Beim Vladi nicht ganz.
Okay, gut.
Genau.
Alles Nein. klar. Aber beim Vladi hast du auch ein Missverständnis. So.
Ja.
Okay.
Einfach noch ein bisschen deutlicher als du. Darum bin ich nicht deiner Meinung.
Ach so, okay, ja. Gut. Ja, jetzt kann ich folgen.
Ja, genau.
Und was hast du denn zum Efekele?
Hey, ich glaube, der hat ein gewisses Potenzial. So die Ausbildung, die er in Nizza hatte, die hilft ihm sicher. Mir hat er jetzt aber gestern gegen GC überhaupt nicht gefallen. Aber das ist ein halbes Jahr bei uns, ist nicht ausgelehnt. Wir hatten ihn für zwei Jahre fix verpflichtet. Also da, ich glaube, da gibt es einfach nicht so wahnsinnig viel Handlungsspielraum, wo man mit dieser Personalie hat.
Ja, also jetzt, Efekele, irgendwie ist sicher auch noch nicht angekommen in St. Gallen.
Mm-mm.
Wirklich nicht. So.
Nein.
Da kommt kein. Ich mag mich sehr, sehr selten daran erinnern, dass ihm etwas gelingt. Gestern war so ein bisschen der Tiefpunkt, gewesen, würde ich jetzt mal sagen, von seinem Wirken bis jetzt in St. Gallen. Also seine Tendenz zeigt bei mir eher abwärts wie aufwärts. Was mich gestern vor allem gestört hat, ist so die. Ich habe gefunden, er hat oft nicht durchgezogen. So, weißt du, ein Sprint, wo du wirklich auch noch willst, irgendwie einfach etwas rausholen für die anderen 10, die hinter ihm sind. So Körpersprache hat mir nicht so gepasst. Ich glaube, von außen hat es so gewirkt, dass es ihm nicht wirklich stört, dass er jetzt in die Ferien kann und einmal weg aus dieser Provinzstadt da. Ja, ich glaube, so aus der Fanperspektive, du weißt ja nie, wie intern so der Umgang ist, aber nach gestern hätte ich als Fan gesagt, mit dem wollen wir mal ein ernstes Wort reden. So. Oder so, dem muss man mal sagen, um was es da geht. So aus Fansicht raus. Wie es intern ist, keine Ahnung. Aber das ist mir gestern einfach aufgefallen. Schon auch schade macht das Goal nicht gegen Sio, das hätte ihm sicher gut tun. Aber auch dort irgendwie, ja, sieht komisch aus. Magst du dich noch erinnern, welche Situation?
Nein.
Wo der Nesiri schon liegt.
Ah,
ja. Und dann ist der Jung Wild, ich glaube, ist der Ruiz gsi dort, noch so frech. Und
man spielt einfach
weiter. Steckt dann einfach, ja, alle rechnen damit, dass da jetzt gerade der Spielunterbruch kommt. Und steckt dann eigentlich durch und Efekele läuft allein auf der Radschoppi zu und also bleibt dann so völlig uninspiriert im Hängen, was genau man noch vorgehabt. Das ist mir einfach, also sind das Szenen, wo da bleiben und so die ganz grossen Offensivszenen, wo du denkst, wow, ah, krass, der kann ja etwas, die habe ich jetzt beim noch nicht gehabt, die da bei uns ist. Und nach vorne will ich nicht kennt.
Das ist okay, er hat die auch nicht kennt.
Ja. Er kennt mich bis heute nicht. Ist auch in Ordnung.
Ja. Aber ich schließe jetzt aus dem, du würdest jetzt an der Stelle vom Roger Stilz nicht reagieren im Winter auf der Stürmerposition.
Ja, vielleicht kommen wir so ein bisschen grundsätzlich dazu. Wo müssen wir denn noch reagieren? Oder ja. Wo könnte man Anpassungen vorne? Hängt ja viel mit zusammen, wer könnte gehen oder gegangen werden. Wer kommt dir da so in den Sinn?
Ich habe mich in dieser Unterhaltung so, was für mögliche Abgänge hat man im Winter- oder im Sommertransferfenster. Da reden wir ja immer so ein bisschen aus der Perspektive von diesen Spielern, die es einem am wenigsten weh würde tun. Und da kommen natürlich direkt wehtun, weil es einfach nicht so viel sportlichen Impact haben im Moment. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Albert Walci, ein Jordi Quintilla...
Albert Walci würde ich schnell reingrätschen.
Ja.
Ich hoffe wirklich, dass der noch ein halbes Jahr bei uns bleibt. Weil ich habe das Gefühl, für die Breite von dieser Innenverteidigung ist er ein ganz wichtiges Puzzleteil, das du gestern wieder gesehen hast. Ja, ich glaube im Fall wirklich, das wäre sehr wichtig, wenn der sich noch ein halbes Jahr noch mal ein bisschen reinbeisst und im Sommer werden die Uhren wieder neu gestellt und dann kannst du wieder eine Auslegeordnung machen. Aber ja, wenn ich wirklich würde mich anschiessen, wenn ich jetzt so in den nächsten 1-2 Wochen würde lesen, dass der Albert Walci geht.
Ja, mich würde es auch anschiessen, aber ich könnte es an seiner Stelle, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, ich auch.
Er hat noch 2 Jahre einen Vertrag, ist 30. Nicht Stammspieler in der Super League. Ich glaube, der hat auch nicht so wirklich einen Markt aktuell. Könnte man jetzt... Also...
Ja,
ich glaube, das also ist noch schwierig, weil so, der kostet auch schon einen gewissen Batzen Geld.
Ich sage halt immer, wenn mir jemand sagt, ja, für den gibt es halt nicht so einen Markt, dann denke ich immer an Vinti und denke so an die Mannschaft oder so zweite Bundesliga oder so dritte Liga ja. Irgendwie so. Weißt du, was ich meine? So.
Das hätte Chadrak Akolo auch gedacht und hätte dann müssen auf Vietnam geschütten, weil dann sonst niemand hätte
wollen. Ja, okay, da hast du natürlich einen Puls. Ja, aber bei ihm könnte ich mir einfach vorstellen, bei mir beide, dass er vielleicht nicht, oder nicht vielleicht, er ist sicher nicht zufrieden mit seiner Ausbeute an Minuten, die er überkommt aktuell. Einverstanden. Jordi Quintilla hast du, glaube ich, erwähnt.
Ja, ist sicher auch nicht zufrieden.
Ist das ein Dauerbrenner?
Ist ein Dauerbrenner, ja. Würde ich auch nicht allzu viel reininterpretieren, aber dort wäre es ja jetzt, wenn jetzt da eine Meldung kommt, dass er nach dem Winter nicht mehr Teil von dem Kader ist, wäre es ja schon nicht so mega überraschend aus einer sportlichen Perspektive, aus einer personelle Perspektive würde es mich doch schon sehr überraschen, aber da ist etwas, was ich mir noch vorstellen kann.
Also die Aktie vom Jordi Quintilla ist sicher nicht gesunken, also sie ist schon relativ tief unten, die Aktie kommt günstig über von ihm gerade aktuell, aber sie ist in der Tendenz wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gestiegen mit dem Ausfall vom Nesiri einfach.
Ja, das ist möglich, ja.
So, weil du einfach wieder sagst, hey, schau, mach genauso weiter, so eventuell irgendwann bist du noch unser Puzzleteil für XY, weil es dich einfach braucht dann, oder? Und ja, darum könnte sein, der hat sicher einen sehr guten Vertrag zu St. Gallen. Dort stelle ich die Frage mit dem finanzierbar dann für einen anderen Verein noch fast mehr. Außer zahlst du St. Gallen wirklich, wir zahlen noch einen Teil vom Lohn an.
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja.
Und dann wäre auch noch auf dieser Liste muss aufgeführt werden, wo von potenziellen Abgängen, und das ist dann halt wie so der Teil, der nicht so schön ist, die Spieler, die man ja eigentlich gerne hätte und würde behalten, aber gleich können weggekauft werden. Ich glaube, wir müssen schon auch über einen Vogt schwätzen jetzt. Als potenziellen Transfer im Winter. Uns hilft sicher, dass er jetzt in den letzten Spielen nicht mehr getroffen hat.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, wenn er seine 8 Saison-Goal auf die letzten
letzten 10 Spiele und nicht auf die ersten 10 Spiele von der Meisterschaft verteilt hätte, wäre er jetzt ein bedeutend heißerer Kandidat im Winter. Also aus dieser Perspektive hilft es uns sicher, aber ich glaube, ein Vogt hat schon gewisse Begehrlichkeiten und Fantasien geweckt.
Einverstanden. Ja, eben, so etwas kann natürlich immer passieren. Aber dann, ja, kassierst halt auch Geld als Verein. Ja. Das gleiche gilt auch für den Josef Stanic. Dort gibt es ja schon Gerüchte, die da umeinander gehen mit VfL Bochum. Wo ich aber dann aus ihm seiner Sicht frage ich mich, jetzt bist du Zweiter, bist im Cup-Viertelfinal, hast jetzt wirklich auch schon ein, zwei Jahre dort in St. Gallen, hast jetzt mal die Chance, oder die Chance ist einfach weiterhin vorhanden, dass du irgendetwas kannst holen. Boah, wüsste jetzt nicht, ob ich zum VfL Bochum wechseln gerade. Darum, ja.
Ist sportlich, glaube ich, auch kein Fortschritt aktuell.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Zur zweiten Bundesliga aktuell, Bochum spielt eher. Spielt jetzt nicht gerade um den Aufstieg in die Bundesliga in dieser Saison.
Die spielen wahrscheinlich auch unansehnlichen Kackfußball, oder?
Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Aber sind dann halt gleich nicht Zweite in der zweiten Bundesliga. Darum, ja, fände ich einen speziellen Wechsel einfach.
Der wäre wehtun.
Ausser, er ist einfach total der Leitwolf. Dann nachher im VfL Bochum und hat dort irgendwie so einen Horizont, keine Ahnung.
Würde auf jeden Fall wehtun, wenn wir einen Josef Stanic verlieren.
Ja, aber ich glaube, wir würde mehr wehtun, wenn wir den Vogt verlieren. Gehst du mit?
Ja. Ja, auch anbetracht dessen, dass, ich meine, da haben wir auch mit Matthias Hüppi schon drüber geschwätzt, die Stürmerverpflichtung im Winter, die ist halt einfach mühsam und die ist einfach sauteuer.
Ja. Ja, und schwierig. So Basel würde vielleicht den Bruschinski.
Da kann duschen.
Ja.
Bruschinski, der bei uns ja anscheinend auch mal im Gespräch war, ich bin froh, dass er den Weg an Rhein gefunden hat.
Stergiu, ist auch noch ein Gerücht. Zugang, wenn wir gerade da dran sind.
Ist denn an dem Gerücht etwas dran?
Ich weiß nicht. Ich habe von Heidenheim auch noch mal etwas gelesen. Für Stergiu, ich glaube nicht, dass der einen fixen Standplatz einfach hat für ein halbes Jahr jetzt. Wenn der wie auf St. Gallen kommt.
Ich frage mich bei Leonidas Stergiu, ob jetzt nach der Verletzung, die er hatte, er spielt ja jetzt aktuell mehr oder weniger regelmäßig in der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart. Er ist 23, also er ist jetzt auch nicht mehr 18.
Aber
er
ist eben immer noch erst 23,
das ist schon krass. Das stimmt, aber ist gleich 23, da gibt es beim VfB Stuttgart jetzt in der zweiten Mannschaft mittlerweile wahrscheinlich auch 21-Jährige, die auf einem ähnlichen Niveau shootet. Ich frage mich, ob er tendenziell vielleicht einfach müsste schauen müsste, wie das er nicht wie das auf dem VfB-Spielpraxis überkommt, sondern wie er grundsätzlich seine Karriere wird ausrichten. Und ich glaube, dann sind wir nicht der richtige Verein.
Nein, glaube ich auch nicht. Also da würde mich schwer verwundern. Außer St. Gallen sagst du wirklich, hey, ja, Leo, wir wollen dir, du bist unser eigener, du bist ein Junge, wenn wir dir nochmal eine Hilfe geben müssen, in Form, dass du bei uns nochmal ein halbes Stammspieler spielst, dem vielleicht. Aber also, das würde dem Teamgefüge dann wahrscheinlich auch nicht gut tun, wenn du einfach irgendwie einen Leihspieler von einer Bundesliga-Mannschaft holst, nur dass er dem halben Jahr Spielpraxis sammelt. Da gibt es andere Vereine, die ihm wahrscheinlich mehr weiterhelfen können. Darum kann ich mir wirklich fast nicht vorstellen, dass er dem Gerücht wirklich viel dran ist.
Und weiter gibt es ja noch das Gerücht von dem Gabriel Ramay von der U20 von Atalanta, wo ein vielversprechendes italienisches Innenverteidiger-Talent ist. Der ist 19. Und da wäre ja dann wieder eine ganz neue Art von Transfer, wo man da treffen würde. Ein 19-jähriges Talent aus dem Ausland ist natürlich auch wieder so eine Frage mit der Kontingenzliste. Und ich stelle mir dann da schon Frage, und ich mache es jetzt gar nicht an dem Ramay fest, aber so, wie fest will man den Weg weitergehen mit konsequent eigene einbauen? Weil ich finde das gut, ich tue das auch gut heißen. Aber mit einem Blick nach Luzern sieht man ja jetzt, dass das zwei Jahre beim FC Luzern sehr gut funktioniert hat mit den Jungen. Und jetzt, wo es nicht läuft, hast du natürlich schon auch ein gewisses Klumpenrisiko. Und ich glaube, dem muss man sich auch bewusst sein.
Ja, jetzt Luzern, zwei Jahre gelaufen. Ja, was haben sie denn letztes Jahr denn erreicht mit dieser jungen Mannschaft? Wer ist der Sechste? International spielen sie dann gleich nicht.
Nein,
also, sie spielen
nicht um den Abstieg.
Ja, sie spielen nicht um den Abstieg, aber das ist nicht der Anspruch vom FC St. Gallen. Da finde ich schon wichtig.
Nein, ich würde mit dem aufzeigen, wenn es funktioniert, wenn es läuft, kann es mit Jungen sehr gut gehen. Aber wenn es einmal nicht läuft, dann hast du dann vielleicht auch einfach so ein bisschen den nötigen Fallschirm, der fällt, wo das Ganze abfedert und aus dieser Krise wieder rauskommt.
Also ich glaube, das Zauberwort ist einfach Balance.
Unbedingt.
Es wird ja, immer, oder so der Weg von Luzern dann mag sympathisch sein, mag vielleicht auch für den Schweizer Fußball gut sein, wenn wirklich so konsequent auf die eigenen Jungen gesetzt wird. Nein, ich finde, es braucht wirklich eine gesunde Balance. Es braucht eine Balance aus Spielern mit Erfahrung, Spielern mit individueller Klasse, Spielern, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht ein gewisses anderes Mindset haben, weil sie kommen als Profi aus dem Ausland in die Schweiz. Zusammen mit den eben so punktuellen eigenen Jungen, die du hast, punktuell einbauen, wo du irgendwie einfach immer ein bisschen mehr Zeit ist zum Spielen. Der Cyril May hat jetzt einen absoluten Raketenstart gehabt, eben, braucht dann auch wieder ein paar Momente zum Durchschnaufen. Darum, wie jetzt da so Weibel, Ruiz, Besio an die erste Mannschaft angeführt werden, finde ich goldig. Ich logisch, gell, wenn es dann halt auch gerade so aufgeht, ist es einfach gesagt, wie gegen sie oder hei, wenn man sie das 2-2 kassieren will, weil jetzt der eine Junge irgendwie einen Patzer macht, dann reden wir jetzt wahrscheinlich ganz anders, oder? Aber ja, es geht auf, und wenn es aufgeht, dann ist die Balance eben, ja, auch wenn es nicht aufgeht, glaube ich, einfach mit der Balance, der gewissen Stabilität, habe ich das Gefühl, erreichst am meisten. Sechs mit Jungen, aber sechs eben auch ganz grundsätzlich jetzt für die Rückrunde, wenn man noch ein bisschen führen schaut. Was glaubst du, Sam, ist möglich beim FC St. Gallen? Ausgabe 25, 26. Vielleicht fällt es auch einfacher, ich meine, vor 5 Jahren, Saison 1920, sind wir auch Zweiter gewesen nach der Hinrunde.
Ja.
Wenn du Parallelen ziehst zu
ja,
dort,
wie ist deine
Gefühlslage?
Hey, komplett eine andere, weil jetzt halt einfach, wenn du im Stadion sich hast, die Mannschaft ganz anders mitbekommst, als dort in der Rückrunde von der Covid-Saison. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe aber auch schon gesagt, Thun bricht ein. Thun ist jetzt Wintermeister mit 3 Punkten Vorsprung. Also war, wie sie am letzten Wochenende gegen den FC Zürich auftreten sind, nach einer 2-0 Niederlage, dann den Match einfach kehren und noch 4 Goal machen.
Rückstand
und,
meinst du? 2-0 Rückstand?
Ja, richtig. 2-0 Rückstand, 4 Goal machen und dann den Match souverän 4-2 noch gewinnen. Spricht schon für die Mannschaft. Ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass irgendjemand aus dem Duo Basel IB anfängt aufdrüllen. Ich weiß noch nicht, wer da sein wird, aber ich habe das Gefühl, eine von diesen 2 Mannschaften wird noch kommen. Und ich glaube, solange Thun oben mitspielt, ist es für uns schwierig, zum sagen, hey, wir wollen ganz, ganz rauf. Ich sage, Meister werden wir nicht. Ich glaube, für das reicht es einfach nicht. Ich bin aber der Meinung, dass Top 6 einfach nach einem halben Jahr zu wenig ambitioniert ist als Ziel. Ich glaube, intern kann man da gewisse Justierung vornehmen, sagen, hey, wir wollen die Top 3 zum Beispiel. Muss das von mir aus auch nicht nach außen kommunizieren, aber ich glaube, so ein gewisser Erfolgshunger sollte jetzt schon da sein.
Also, dann sage ich, wir werden Meister. nein, ich habe das Gefühl auch nicht so in mir rein. Ich sage immer noch, ich habe wirklich das Gefühl, dass das eine geile Saison noch wird.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, es ist weniger fragil wie 1920, einfach in Form von dem, dass die defensive Stabilität wirklich vorhanden ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Mannschaft das könnte passieren, dass man einbricht und so 9, 10, 11 Spiele nicht mehr gewinnt. Für da ist unsere Anlage wie zu gut. So, ja, es kann ein Spiel passieren, es kann mal 2 Spiele passieren, lassen wir es 3 Spiele sein, die du nicht gewünscht, aber irgendwann wird wieder, also ich habe das Gefühl, dass ich kann mir das nicht vorstellen.
Wir haben ja diese Saison auch einfach schlechte Spiele auch gezogen dann schlussendlich.
Genau, ja. Eben, 6 Niederlagen ist, glaube ich, eingangs von dieser Folge erwähnt, ja.
Ja, aber auch, man hat, das ist nicht das, was ich meine, sondern man hat auch Spiele gewonnen, wo man
noch
nicht...
Rückstand.
Ja, und auch einfach nicht mega gut war.
Ja, genau, oder? Und ich glaube schon, dass das Trainerteam, das sehr kritisch ist, das auch sieht. Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt da auf dem wieder ausruhen und sagt, ja, wir sind Zweiter und wir machen eigentlich fast alles richtig. Ich glaube, man sieht auch intern noch immer wieder Luft und Möglichkeiten zum Anpassen vorne. Und ja, mittlerweile habe ich so ein starkes Vertrauen in Massen, dass ich wirklich das Gefühl habe, Top 3 bleibt drin. Und dann habe ich natürlich auch noch mein Auge dann auf irgendwie, ich glaube, es ist der 4. Februar oder so, Heimspiel
gegen Basel,
wo ich hoffe, dass wir dort realisieren können und dass es im Göpp auch noch ein bisschen weitergeht. Und dann, ich freue mich einfach. Es ist richtig geil, um so in die Winterpause und zu wissen, Es ist noch alles möglich. So viele Saisons in St. Gallen haben wir nicht, wo im Winter war, es ist noch alles möglich.
Ich glaube es auch nicht, nein. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ich freue mich jetzt auch auf alles da, was in der Winterpause passiert, weil ich finde Transferfenster schon immer spannend. Vor allem während der laufenden Saison hat es halt nochmal so eine zusätzliche Brisanz, weil einfach jeder Wechsel irgendwie so eine größere Tragweite mit sich bringt. Ich hoffe auf Cup-Preis, aber ich glaube, wenn ich müsste entscheiden, dann würde ich glaube eher Meisterschaft nehmen.
Ach schon? Ist das so, Sam?
Ich meine nicht
den Titel. Das hast du wieder aus dem Fenster gelegt.
Ich meine nicht den Titel, aber so, ich glaube, ich würde lieber länger um die Meisterschaft mitspielen, als jetzt den Cup eintüten.
Ah, okay, also wäre jetzt noch so eine letzte kurze vom Jahr 2025.
Ja, so habe ich mich jetzt gerne noch schnell ein bisschen rausgeschlängelt.
Du würdest lieber möglichst lang
um Meisterschaft spielen?
Als?
Jetzt den Cup eintüten.
Als jetzt den Cup eintüten? Mhm. Ja, kann ich leben damit. Ja.
Kann ich leben, ja. Bevor du lebst.
Nein, ich kann damit leben, weil würde ich glaube tatsächlich gleich. Lieber einmal auf Tutti wie schon etwas eindeuten und wissen, das andere ist nicht gerne mehr möglich.
Oder?
Yes, du hast gesagt, du freust dich. Ich freue mich auch. Ich freue mich jetzt auch, dass wir mal eine kleine Hörnipause einlegen können. Ihr merkt, es ist heute schon... Es ist eine strenge Zeit, so rund um die Weihnachten. So richtig super habe ich mich nicht vorbereiten auf die Folge heute. Wir haben einfach ein bisschen dumm gelabert. Ich hoffe, euch hat das für heute gelangt. Wir können euch versprechen, das Hörnli kommt auch im Jahr 2026 wieder. Und zwar am 13. Januar gehört uns zum ersten Mal dann wieder.
Am Montag vor dem ersten Rückrundenspiel ist das, oder?
Nehmen wir auf. Gehört uns dann am Dienstag.
Das ist korrekt.
Genau. Ja, was bleibt uns noch übrig?
Hey, grosses Merci. Einfach noch. Grosses Merci für ein weiteres Jahr Hörnli mit euch allen da draussen. Also wir können ja im Januar dann bald unseren zweiten Geburtstag feiern. Unfassbar, wie viel Schwung das Projekt aufgenommen hat. Ich finde es nachher mega spannend, zu mit ganz vielen Leuten draussen über das Hörnli reden und angesprochen werden. Ja, also so Freude, wie ihr an diesen Folgen habt, haben wir auch eine Rückmeldung. Darum, merci für jeden Stream. Egal, ob er um Mitternacht ist oder am 1:30 Nacht oder auch einfach mal am Donnerstagmittag. Wir sehen das alles, wir schätzen das sehr und wir freuen uns auf ein 2026.
Sehr schön gesagt. Ich kann mich nur anschliessen. Danke vielmals für eure Unterstützung auf all diesen verschiedenen Wegen, Plattformen und Kommunikationsmitteln. Jetzt fürs erste Mal ganz schöne Festtage. Was ihr auch immer macht, über noch weiter Fußball konsumiert, über da zu schauen, über euch einfach ein paar Mailänder am Abend reinhauen, obwohl ihr schon ein paar Mailänder am Mittag hattet. Ja, lasst euch gut gehen. Schöne Weihnacht. Legt euch bitte unbedingt unter den Christbaum irgendwie, weiß auch nicht, einen Wunsch mit dem FC St. Gallen, Schweizer Meister 2026 oder so. Wenn wir das vielleicht alle machen, dann.
Vielleicht können wir ja da den negativ, so wie wir die negativen Wünsche haben, ein bisschen, wie sagt man?
Ausgleichen.
Ausgleichen,
ja, ja, genau. Ja, bitte alle.
Was für ein Scheissatz da war.
Ist gut. Wer ist erledigt? Hey, mit Nachspielzeit.
Wir sehen uns auf der anderen Seite. Fertig 2025, fertig Hörnli für dieses Jahr. Macht's gut, geniesst es. Hopp St. Gallen.
Hopp St. Gallen gibt es sicher. Hopp
St. Gallen. Hörnli, der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt's jede zweite Dienstag, dort, wo du Podcast hörst.